Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge Episode 149. Und damit herzlich willkommen zum dritten und vorerst letzten Interview dieser Interviewwoche. Und diesmal hatte ich den Stefan Schlegel zu Besuch in meiner Show. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es war ein wirklich spannendes, wenn nicht sogar richtig krass emotionales Interview. Wir haben viel gesprochen über seinen Weg zum Extremsport, seinen Weg zu dem, was er heute macht, zu Contigo Personal Training. Wir haben gesprochen über Ziele setzen, über den Schweinehund überwinden und ich war stückweise echt sprachlos. Also 2 Stunden erwarten dich geballtes Know-how und super viele spannende Informationen, die dich garantiert um einiges nach vorne katapultieren. Also bleib dran, genieß die Show und ja, bis später. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleo Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Stefan Schlegel ist als erfolgreicher Extremsportler, 6-facher Ironman-Finisher und 3-facher Teilnehmer beim härtesten Ausdauerrennen der Welt, dem knapp 5000 Kilometer Nonstop-Radrennen Race Across America, sowie durch Funk und Fernsehen bekannt. Alleine aus seinen Erfahrungen als Extremsportler hat er mehrfach erlebt, wie schwer es ist, seine Grenzen zu verschieben, Gewohnheiten zu verändern und den inneren Schweinehund zu überwinden. Das Aufstehen nach Rückschlägen und Tiefs kennt er nur zu gut. Beruflich hat er in den letzten knapp 20 Jahren das größte und eines der erfolgreichsten Unternehmen für Personal Training in der Rhein-Neckar-Region aufgebaut. Wir betreuen seit Jahren erfolgreiche Vorstände und Führungskräfte mehrerer DAX-Unternehmen, wie zum Beispiel SAP AG, BASF AG und Heidelberg Zement AG. So steht es zumindest auf seiner Webseite. In seiner fast 20-jährigen Tätigkeit als Personal Trainer und enger Vertrauter bekannter Wirtschaftspersönlichkeiten weiß er nur zu gut, wie schwer es ist, das Leben in einer zeitlich und gesundheitlich ausgeglichenen Balance zu gestalten. Ja, zusätzlich hält er seit Jahren erfolgreich Multimedia-Vorträge zum Thema Grenzen verschieben, mentaler Mindset und Gesundheit im Alltag. Außerdem hat er noch einen Podcast. Wow, Mensch Stefan, das ist echt jede Menge. Herzlich willkommen in meiner Show.
Hallo Sascha, herzlichen Dank für die Einladung und ich habe gedacht, mein Gott, bin ich das echt alles selbst? Okay, vielen Dank.
Ja, Stefan, klingt natürlich so ein bisschen wie das Sommermärchen unter dem Personal Trainer. aber wer steckt denn im Detail hinter der Person Stefan Schlegel? Das heißt, erzähl doch mal so ein bisschen, du bist ja nicht als PT quasi vom Abitur abgegangen oder von der Schule ab, sondern du hast dich ja irgendwie dahin entwickelt. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das alles so bei dir entstanden ist.
Ja, sehr, sehr gerne natürlich. Wir schreiben im Prinzip das Jahr 2000. Bis dorthin habe ich Fußball gespielt, Handball gespielt, bin ein paar Marathons gelaufen und so weiter und so fort. Also ich war schon immer der Ausdauersportler. Beim Fußball habe ich die Strafrunden geliebt. Also ich war immer der wie Forrest Gump gerne gelaufen ist. Okay. Hab in Fitnessstudios damals als Aerobic-Trainer gearbeitet. Also da männlicher Hetero-Aerobic-Trainer war einfach ein Unikat. War wirklich sehr einfach damals. Tanktop, kurze Hose und der Saal war voll.
Und rosa. Also, rosa Oberteil, oder?
Nein, ich muss überlegen. Warte mal. Ich glaube so, ja, verschiedene Farben hatte ich zumindest.
So schön 80s-Style, okay?
Ja, richtig cool. Also wirklich so, ja. Und ich war Anfang 20, voll mit Testosteron. Also, ja, da war eine schöne Zeit, eine lehrreiche Zeit, sagen wir es mal auch so. Und wir schreiben gerade September 2000. Ich bin als Animateur auf Mallorca, krieg einen Anruf von meinem Stiefbruder, der sagt, Stefan, setz dich hin. Ich habe mich hingesetzt und er meinte, du, wenn du deine Mutter lebend nochmal wiedersehen willst, musst du sofort nach Hause kommen.
Okay.
Ich war total schockiert. Ich so, wieso lebend? Was ist passiert? Ich meine, ich bin weggeflogen, da war alles in Ordnung. 2 Tage später war ich dann in Deutschland und sie lag dann auf der Intensivstation und was war passiert? Sie hatte morgens Kopfschmerzen und nachmittags hatte sie einen Hirnschlag. Von jetzt auf gleich. Okay. Meine Mutter war ein Mensch, vielleicht kennst du diese Typen von Menschen, die immer unglaublich viele Menschen um sich herum haben wollen, alle bekochen wollen und dann sind sie glücklich. Also dieses Glucken, glaube ich, nennt man das auch so umgangssprachlich.
Ja, kenn ich.
Und so ein Typ war meine Mutter. Und das Problem war, ihr hat nie jemand erzählt, wie man sich richtig ernährt oder bewegt. Sie war schon, ich kenne sie nur einfach übergewichtig oder auch fettleibig. Mhm. Ich kenne sie nur in diesem Zustand. Ich kenne sie, ich habe sie nur als junge Frau auf Fotos mal, Schwarz-Weiß-Bildern mal dünner gesehen. Und ja, wenige Tage später ist sie dann verstorben.
Oh je.
Und rückwirkend, also ich saß viel an diesem Bett, an diesem Sterbebett. Sie war voll mit Kabel und mit Cortison aufgeschwemmt, also unglaublich. Dieses Bild werde ich nie wieder vergessen, was auch gut ist. Ich sage später auch gerne, warum. Und ich habe dann rückblickend in diesem Moment beschlossen, diesen Schmerz will ich nie wieder erleben. Und habe dann angefangen, wie ein Besessener, alles über Ernährung und über Fitness, über Training, über Gesundheit, was es im deutschsprachigen Raum an Studiengänge, an Bücher, an alles, was es gab. Damals war YouTube natürlich noch nicht so ausgebreitet. Ich weiß gar nicht, ob es das schon gab. Aber es war für mich zumindest keine Bezugsquelle damals. Hm. Ich habe alles aufgesaugt, was es gibt. Ich habe ordnerweise voll Diplome von Ausbildung, die ich absolviert habe, Fernstudiengänge, alles Mögliche. Und ich wurde dann dieser Nerd, den wir alle irgendwie in der Schule gehasst haben. Weißt du, und der Lehrer stellt eine Frage und dieser blöde Schüler hebt immer die Hand und kennt die Antworten. Mhm. Ja, also ich hatte zwei damals, ein Junge und ein Mädchen in der Klasse. Ich habe die gehasst, weil ich einfach faul war in der Schule. Und zu so einem Typ wurde ich. Ich wusste unglaublich viel, aber alles aus der Theorie. Mhm. Und ich war dann echt dieser hochintelligente Nerd, der auf der Straße nichts anfangen kann. Mhm. Und habe dann angefangen, wie ein Verrückter alles auszuprobieren. Ich habe Diäten gemacht, obwohl ich schlank war. Ich habe
Stopp, da muss ich mal einhaken. Du hast eine Diät gemacht, obwohl du eigentlich schlank warst. Wie hast du denn dann den Erfolg überprüft?
Indem ich sag jetzt mal, extrem magersüchtig oder dünn wurde.
Oh Gott.
Also ich wollte echt alles ausprobieren. Ich habe Zeug gegessen, was heutzutage würdest du sagen, das ist kein Lebensmittel, das ist Totenmittel. Nur um einfach zu sehen, was passiert mit dem Körper. Wie fühlst du dich? Also kennst du diesen Film Super Size Me?
Ja, klar. Ja,
logisch. So in der Art habe ich das damals mal ausprobiert. Mit allem Möglichen, was so die in Ernährungsindustrie als gesund vermarktet hat. Hm. Und um einfach zu verstehen, was passiert mit dem Körper. Aus der Theorie kannte ich es, aber ich wollte es in der Praxis wissen. Genauso bin ich hingegangen mit Trainingsmethoden. Was bringt dir ein Maximalkrafttraining? Was passiert da mit dem Körper? Wie fühlt man sich? Ich habe alles ausprobiert, was es irgendwie zum Ausprobieren gab und wurde so, sage ich jetzt mal, so ein Straßenkater, also sozusagen jemand, der aus der Praxis kommt. Ich habe das theoretische Background-Wissen gehabt und jetzt habe ich es kombiniert mit dem wahren Leben, also mit dem Straßenwissen. Und daraus resultierend ist quasi, ja, bin ich mehr oder weniger Personal Trainer geworden, weil ich einfach im Fitnessstudio immer wieder gemerkt habe, es gibt viele Kunden, die einen tollen Trainingsplan wollen, aber ihn einfach nicht umsetzen. Hm. Also du schreibst da teilweise als Trainer dein Meisterstück. Und die setzen es einfach nicht um. Und da habe ich irgendwann so eine Krawatte gekriegt, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe meinen Job gekündigt in einem Fitnessstudio. Da war ich Cheftrainer und habe gesagt, ich mache mich selbstständig. Das ist der Januar 2001 gewesen. Und seitdem bin ich selbstständig als Personal Trainer. Damals gab es kein Angebot, keine Nachfrage. In Deutschland war das einfach nur bekannt aus dem Fernsehen irgendwo.
Die Amis halt, ne?
Ja, ja, die Amis, richtig. Nur die Promis, die Reichen, die besonderen Menschen, die wichtigen Menschen, die haben alle einen Personal Trainer. Und ich habe gesagt, das kann es nicht sein. Ich will das hier auch. Ich will den Menschen wirklich und nachhaltig helfen. Und für mich ist dieses Wort wirklich so unglaublich wichtig, weil es gibt so viele Online-Programme mittlerweile da draußen. Ja, natürlich haben sie ihre Berechtigung und natürlich wirken sie auch. Aber wenn du einem Menschen wirklich helfen willst, dann musst du den Menschen kennenlernen und nicht sein Problem.
Ja, ja, klar.
Und das hat mich einfach dazu gebracht, ich will Personal Trainer werden und das bin ich eben jetzt seit fast 20 Jahren.
Okay, das heißt, das Ganze hat sich abgespielt. Wann hat dein Bruder diesen schicksalhaften Anruf getätigt? Wann
war
das?
September 2000.
September 2000 und du hast dein erstes PT-Business quasi schon ein Jahr später quasi.
Ja, 4 Monate. Also Januar 2001 dann gleich.
Ah, okay. Das heißt, du hast quasi 4 Monate, 24 Stunden nichts anderes gemacht, als dir den ganzen Kram reinzuhämmern. Und ich meine, gab es damals denn keine Zugangsvoraussetzungen? Heute muss man ja eine Trainerlizenz B und A haben, sonst darf man ja gar kein PT werden. Ja, offiziell, man kann zwar machen, was man will, aber man kriegt wahrscheinlich keine Aufträge. Wie war das denn dann 2000 oder 2001?
Ja, also die Ausbildung, die ging ja über Jahre. Also im Prinzip kannst du dir das so vorstellen, 2000 habe ich beschlossen, ich will da was ändern.
Okay.
Und 2001 habe ich gesagt, okay, ich kündige den Job wieder, den ich jetzt irgendwie vorher auch hatte. Mhm. Und habe mich dann selbstständig gemacht. Natürlich habe ich nebenbei dann die ganzen Ausbildungen noch genossen, sage ich jetzt mal, obwohl ich offiziell schon eine Webseite als Personal Trainer hatte. Mhm. Ich hatte da eine B-Lizenz, aber ganz ehrlich, was ist denn eine Fitnesstrainer B-Lizenz? Das ist quasi die Lizenz zum Einkaufen, aber mehr ist das letztendlich auch nicht. Mhm. Da lernst du Basisdinge kennen, ja, die Basis.
Die Anatomie halt und wie die Muskeln funktionieren. Und
ja, aber auch, das ist auch alles und ja, okay. Also es ist ja berechtigt, irgendwo fängt man ja an. Ja, und ja, ich habe dann, ich weiß nicht, was für Lizenzen ich alles habe. In den fast 20 Jahren hat auch ein einziger Klient erst mich gefragt, was für Lizenzen ich überhaupt habe, weil das ist unwichtig. Ja, entscheidend ist das, was du wirklich auf die Kette bringst, sag ich immer, oder auf die PS auf die Straße. Und ich habe für mich gemerkt, richtig erfolgreich als Personal Trainer wurde ich erst so ab ja, 35, 37 Jahre, als ich so alt war. Weil mein Klientel ist ja irgendwo 45 plus und als 24-Jähriger kannst du einfach einem 50-jährigen Vorstand nicht sagen, wo der Hammer hängt. Da lacht er drüber und sagt, Junge, werd mal erwachsen und dann reden wir nochmal weiter. Und da habe ich erst gemerkt, erst ab einem gewissen Alter bei dem Klientel, was ich betreut habe, habe ich auch ein gewisses Erfahrungsstanding. Und das heißt, es war dann wirklich auf Augenhöhe. Mhm. Und das hat dann auch richtig Spaß gemacht, wenn du wirklich so die Vorstände der DAX-Unternehmen auch betreust und die sagen, okay, du bist der Profi, was muss ich tun?
Ja, okay. Das ist ja gut, ich meine, klar, logisch, du hast da Menschen, die ja wirklich noch effektiver ihre Zeit einsetzen müssen als der Rest der Gesellschaft, weil sie einfach sonst gar nicht mehr zurande kommen. Und die haben natürlich kein Interesse an irgendeinem Hochvolumenprogramm, wo sie jeden Tag 3 Stunden trainieren müssen, ja. Sondern die wollen einfach nur möglichst mit einer Pille und 5 Minuten Training am Tag, ich übertreibe es jetzt mal, wollen die zum gleichen Ergebnis kommen. Aber ich möchte noch mal kurz zurückkehren zu dem Thema, wie bist du an diese Zielgruppe gekommen? Du bist ja jetzt nicht draußen rumgelaufen, hast gesagt, so, oh, pass mal auf, Personal Trainer gibt's ja in Deutschland noch gar nicht. Fange ich gleich mal mit ganz, ganz oben an mit den DAX-Vorständen oder wie bist du dazu gekommen?
Ja, es ist eine gute Frage. Ich habe ein halbes Jahr auf meinen ersten Klienten gewartet. Wenn man sich das heute überlegt, so Facebook-Werbung und Ads und sowas, ich habe gewartet. Okay. Ich dachte, hey, ich bin gut.
Die kommen
so,
schon.
Und jetzt, genau, exakt, wirklich, echt so, ja. So naiv war ich so, tschakka, jetzt habe ich eine Webseite und jetzt kommen die von alleine. Und ja, da kam niemand. Und die erste Klientin, das weiß ich noch, war eine Managerin von der SAP.
Okay.
Kann ich jetzt extra so sagen, weil es halt eben unglaublich Tausende von diesen Managern dort gibt.
Mittlerweile, ja.
Ja, und wir sind dann joggen gewesen am Anfang. Und das war mir so peinlich, weil ich wollte sowieso an dem Tag noch einen 30er laufen gehen und kann doch nicht jetzt mit der eine Stunde joggen gehen und dafür auch noch 50 Euro verlangen. Also das war unglaubliches schlechtes Gewissen hatte ich. Dass ich 50 Euro habe ich damals verlangt, okay. Lache ich heute auch drüber.
Spottpreis,
ja. Ja, ja, ich überlebe mit 50 Euro. Aber habe ich damals verlangt fürs Joggen, Gott, war mir das peinlich, weil ich wollte ja, wenn ich sie nach Hause gebracht habe, wäre ja sowieso nochmal 20 Kilometer hinten dran gelaufen. Ja, so fing das Ganze dann an und dann ein bisschen Krafttraining gemacht, so klassisch, was man dann so mit dem eigenen Körpergewicht da so kennt und so und dann mit Gummibändern, weil ich aber aus dem Aerobic kam, kann ich da extrem viele Übungen. Also das war der Vorteil. Im Aerobic lernst du halt mit dem eigenen Körpergewicht oder mit einfachen Mitteln extrem effektive Übungen. Hm. Und das habe ich mit ihr dann gemacht und es war auch echt toll und wir hatten Erfolge. Und so kam es dann ganz langsam, ich meine für 50 Euro die Stunde habe ich meistens, ja, schon Führungskräfte gehabt, aber ich sag jetzt mal Führungskräfte mit einem anderen Mindset, wie ich heute habe. Also eine heutige Führungskraft, die ich betreue, wenn ich jetzt irgend so ein DAX-Unternehmen, so einen Vorstand mir vorstelle, der weiß halt einfach, Qualität hat seinen Preis und das ist auch gut so.
Ja.
Während früher 50 Euro, oh, wir gehen doch nur joggen, können wir nicht 30 rausmachen, dafür laufe ich ein bisschen schneller oder sowas. das ist echt alles so, ich bin froh, dass diese Jahre vorbei sind und ich wirklich ein gewisses Standing oder eine gewisse Persönlichkeit auch selber entwickelt habe.
Okay, also man kann wirklich so sagen, du hast einfach mal gewartet, dann kam diese Frau und das war halt ein Vorstand, das war halt das Klientel, was du dann auch weiterhin betreut hast. Das hat sich einfach so ergeben.
Ja, also Vorstand war sie noch nicht, sie war eine Managerin.
Ja.
Also ich sage jetzt mal vielleicht Ebene 4 von und 1 ist dann der Vorstand oder Vorstandsvorsitzende, dann sage ich jetzt mal, war sie vielleicht Ebene 4. Und ja, ich sage jetzt mal, wem fällt denn ein, Personal Training zu nehmen? Das sind doch Leute, die wissen, ich schaffe es nicht alleine und ich suche mir einen Profi.
Ja.
Und das ist jetzt bitte überhaupt nicht falsch zu verstehen, aber jemand, der an der Kasse beim Bauhaus sitzt, der, glaube ich, hat nicht diesen Mindset zu sagen, ja, ich suche mir jetzt einen Profi und ich bin auch bereit dafür, 50, 80 oder 100 Euro zu bezahlen, weil eben entweder das Finanzielle nicht da ist oder weil der Mindset nicht so ist. Das ist ohne Wertung, wirklich ohne Wertung, ganz wichtig hier. Aber eine Führungskraft weiß halt, ich brauche einen Profi und Profi kostet Geld, Punkt.
Ja klar, die sind ja nicht umsonst in diese Ebene gekommen, weil sie alles besser wissen, sondern weil sie sich die Leute gesucht haben, die sie weiterbringen können.
Exakt so.
Und gut, also es hat sich einfach dadurch ergeben, dass du mal einmal so dieses Klientel hattest. Du hast gemerkt, die bezahlen halt auch. Klar, es war für dich ja auch ein Existenzthema. Ja, viele scheitern ja, weil sie sich gegenseitig unterbieten. Ja, ich habe in der Deutschen Trainerakademie, wo ich meine Ausbildung zum Food Coach und dann auch über Paleo Leben zum Paleo Coach gemacht habe, da gab es natürlich auch jede Menge Fitness Coaches und da gibt es auch einen PT-Ausbildungslehrgang und wenn ich mir dann angucke, was die mir erzählen, was da in der Welt der Personal Trainer los ist, wer sich alles da verschachert, also ich sag's wirklich, ich betone es wirklich mit dem Wort, wer sich alles dort so verschachert, also seine eigene Fähigkeit dort für billiges Geld aus dem Fenster wirft, nur um überhaupt noch Aufträge zu bekommen, die sind natürlich dann langfristig alle irgendwie weg, ne? Weil wer kann heute noch als Personal Trainer mit einem Klienten arbeiten, wo er nur 50 oder 60 Euro oder teilweise noch viel weniger verlangt, dann muss er ja 60 Stunden kloppen und zwar permanent und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ausreicht. Also verstehe ich, wertungsfrei, wie schon gesagt, deine Ambition damals zu sagen, ich suche mir gleich die Leute, die meine Leistung auch zu schätzen wissen und die auch bereit sind, ohne darüber zu mäkeln und zu handeln, diesen Preis zu bezahlen, der in meinen Augen eh ein Witz war damals. Aber gut, das ist 18 oder 16 Jahre her, da sah die Welt dann auch noch anders aus, ne?
Ja, absolut, absolut, ja, genau. Und die, die halt eben sagen, okay, ich habe das Finanzielle nicht auf der Kante, ist ja auch völlig in Ordnung und völlig legitim. Die können ja in Fitnessstudios gehen. Es gibt ja echt wirklich gute Fitnesstrainer. Man muss ihn halt nur finden, genauso wie beim Personal Trainer. Das Problem für die Hilfesuchenden ist, Personal Training ist ja nicht geschützt.
Ja, klar.
Es kann sich ja jeder Bamble einfach Personal Trainer nennen. Und woher willst du als Hilfesuchender halt eben wissen, ist das der Richtige oder nicht? Das macht's halt eben schwierig, genauso wie im Fitnessstudio. Mhm. Die Fitnessstudios locken mit Billigpreisen und einem riesen Angebot. Aber wie gut ist die Betreuung? Das musst du halt eben selber für dich rausfinden. Das macht es so schwierig.
Das bringt mich jetzt gleich zu dem Punkt, den ich hier auf meiner Liste habe. Sind Fitnessstudios eigentlich out? Weil wir haben ja gerade eben so ein bisschen drüber gesprochen, über das Thema Online-Programme.
Ja.
Ich möchte dazu sagen, Online-Programme halte ich für eine sehr gute Lösung. Vor allen Dingen für Menschen, die einfach auch sich gar nicht mehr draußen zeigen wollen. Die sich schämen, ins Fitnessstudio zu gehen und die vielleicht händeringend nach einer einfachen Möglichkeit suchen, überhaupt irgendwas an ihrer Gesundheit zu tun. Da ist mir lieber, die Leute machen ein Online-Programm, wenn es ein gutes ist. Auch da gibt es natürlich jede Menge schwarze Schafe, als dass die ganz zu Hause bleiben und ein Kellerkind werden und sich überhaupt nicht mehr bewegen. Auf der anderen Seite, klar, ist ohne eine persönliche Betreuung ist halt auch maximaler, in Anführungsstrichen, maximaler Erfolg eher nicht zu erreichen. Ja, insofern. Aber jetzt nochmal zurückzukommen, sind Fitnessstudios out aufgrund von Online-Programmen, aufgrund von Personal Training oder haben die noch ihre Daseinsberechtigung?
Also ich denke, sie haben definitiv ihre Daseinsberechtigung aus zwei Gründen. Einmal aus dem Sozialkomponentenbereich. Ja, man knüpft einfach dort Kontakte zu Menschen, zu Gleichgesinnten, die, was weiß ich, wie ich abnehmen wollen, fitter werden wollen oder eben zur Sozialakquise, ne, also Single-Börse-mäßig. Also von daher definitiv Fitnessstudios. Und wenn ich mich hier in der Region umschaue, ich meine, die sprießen weiterhin aus dem Boden, die ganzen Fitnessstudios. Es ist halt eben einfach die Frage, auf welchen Rücken werden diese Studios gebaut? Also mit welchen Rücken? Also wenn ein Unternehmen überleben kann, wenn es Dateileichen hat oder nur überleben kann mit Dateileichen, also Leute, die nur bezahlen und nicht hingehen, das widerspricht meinen Unternehmergedanken, sage ich jetzt mal. Also ja, kurze Antwort. Ich denke, sie haben ihre Daseinsberechtigung. Die Online-Programme finde ich, wie du eben sagtest, auch exzellent. Ich würde noch eine weitere Gruppe dazu packen. Das sind nämlich die Vollberufstätigen, also wie meine Zielgruppe, die halt eben sagen, naja, ich bin nicht immer an einem Ort. Hm. Die meisten meiner Klienten sind halt eben weltweit tätig auf irgendwelchen Meetings auf den ganzen Kontinenten. Und da kann ich nicht immer in das Fitnessstudio von zu Hause gehen. Das heißt, entweder ich habe mein Online-Coach, so wie wir das zum Beispiel auch anbieten, oder eben ich habe mein Online-Programm oder weiß halt eben mein Programm, was ich unterwegs absolvieren soll. Also Daseinsberechtigung aus meiner Sicht für alles. Jeder muss sich das Richtige für sich einfach raussuchen.
Hm. Ja, das ist ein, denke ich mal, ein gutes Argument auch für die Online-Programme. Das hatte ich jetzt noch gar nicht so auf dem Zeiger, wenn du unterwegs bist und hast dein iPad dabei, das kannst du immer dein Programm machen. Mhm. Die ganz eisenharten Jungs, die wissen ja eh, was sie tun müssen und machen ihr Körpergewichtstraining überall, wo sie sich gerade aufhalten, notfalls auf einer Messe irgendwo in der Ecke. Ja, die haben immer, irgendwie finden immer eine Möglichkeit, sich zu bewegen, weil sie es wollen.
Aber das ist die Minderheit, ja, ne? Das ist ja mit Abstand die Minderheit.
Ja, naja, logisch ist das die Minderheit. Ich habe zumindest bisher kaum welche gesehen. Aber das bringt mich gleich nochmal zu einem Punkt. Ich meine, wir hatten gerade über die Karteileichen gesprochen. Was ist das Problem? Ich meine, ich kenne das ja aus meinem Umfeld. Ja, wenn ich über Paleoernährung oder über Ernährung allgemein spreche, wenn ich über Fitness oder Bewegung, dann kriege ich immer so, ja, ich bin ja auch im Fitnessstudio. Aber wenn ich dann die Leute sehe, denke ich, da ändert sich an den Menschen, ändert sich eigentlich nichts. Und wenn ich mal so ein bisschen nachfrage, was macht eigentlich das Fitnessstudio? Ja, so 3 Monate war man nicht mehr da und so. Warum? Warum bezahlt denn jemand gerne Geld für etwas? Ja, was heißt gerne? Oder warum bezahlt jemand Geld für ein Fitnessstudio und geht dann einfach nicht mehr hin? Was ist dafür denn, welchen Sinn hat das denn?
Ja, der Mensch, ich glaube nicht jeder Mensch hat irgendeinen Sinn. Also hinter jeder Tat ist ein Sinn. So rum, oh Gott, Hilfe, nicht jeder Mensch hat einen Sinn. Das wäre jetzt eine gefährliche Aussage. Naja, überlegen wir doch mal, warum hat sich dieser Mensch angemeldet? Er hat irgendwie festgestellt, er hat ein Bedürfnis, was auch immer es ist. Er will Leute kennenlernen oder er will was an seiner Figur oder an seiner Gesundheit unternehmen. Die größte Motivation, die wir Menschen haben, ist einfach Erfolg. Okay. Das heißt, es gibt 2 Arten der Grundmotivation. Das ist einmal Belohnung und Schmerz. Also das heißt, entweder ich habe so großen Schmerz, dass ich etwas machen muss, was weiß ich, Knieschmerzen, Rückenschmerzen oder ich finde mich einfach so hässlich oder fett oder was auch immer, dass ich einfach das als Schmerz empfinde. Oder das andere ist eben die Belohnung, ja, Anerkennung, Zugehörigkeit, alles Mögliche kann ja unter diesen beiden Punkten sein. So, und jetzt hat diese Person für sich irgendeins dieser beiden Motivationen gefunden und gesagt, okay, ich melde mich dort an. Wenn jetzt der Erfolg aber nicht sofort in der Geschwindigkeit kommt, wie es uns in den Medien prognostiziert wird, so in 3 Tagen 4 Kilo runter oder in 4 Wochen 8 Kilo verlieren und was nicht alles so in den ganzen Medien zu hören ist, dann werden die Leute teilweise frustriert, weil fit sein ist eine Lebenseinstellung. Das ist ein Geschenk. Jeder von uns, sage ich jetzt mal, fast jeder Mensch ist fit, wenn er auf die Welt kommt. Er hat hier und da ein paar kleine Mäkelchen oder Macken, das ist okay, jeder hat das. Der eine hat vielleicht ein Bein weniger, aber trotzdem im Prinzip ist ja jeder mit einer gewissen Grad an Fitness geboren. Mhm. Und ich bin der Meinung, wir machen extrem viel, damit das nicht mehr so ist. Also wir ernähren uns aus meiner Sicht furchtbar oder wir bewegen uns nicht artgerecht. Und so kommen wir einfach an den Punkt, dass wir irgendwann an einer Situation sind, wo wir sagen, das geht so nicht oder das will ich nicht, wo wir einfach komplett artfremd leben. So, und dann meldet sich diese Person an, hat aber nicht innerhalb von 5 Minuten oder 3 Wochen den Erfolg, den sie sich wünscht, und damit kommt der Frust dann auf. Und sind wir mal ganz ehrlich, Training bedeutet einfach auch, die Komfortzone zu verlassen. Wenn du Kniebeuge machst, dann machst du, für viele Menschen ist die Kniebeuge mit dem eigenen Körpergewicht ja schon außerhalb der Komfortzone. Mhm. Und wenn du dann auch noch eine Langhantel irgendwo an deinem Körper platziert hast, völlig egal wo, ja, das ist ja richtig aus der Komfortzone. Und dann sagt dieser Coach auch noch, ja, jetzt überleg mal, denk mal ein bisschen über deine Ernährung noch nach und du sollst auf einmal deine Pizza abends nicht mehr essen. Das ist weit außerhalb deiner Komfortzone. Mhm. Und wenn das nicht von alleine funktioniert, dann hast du einfach keinen Bock mehr drauf. So, Punkt, aus, Ende. Wir sind doch in einer Gesellschaft, wir haben eine Fernbedienung, unser Handy ist leistungsfähiger als in den 80ern der Computer vom Präsidenten. Also, das ist ja, also all das Ganze ist ja bei uns die ganze Zeit. Also uns wird das Leben ja so einfach gemacht und deshalb muss man auch ganz schnell Erfolg haben. Und wenn du das nicht hast, dann sind die meisten, das ist meine Erfahrung, einfach frustriert und sagen, ja gut, ich wusste es ja, ich kann es eh nicht, ich bin dafür nicht geschaffen. Ich liebe mich so, wie ich bin und fertig.
Okay, das ist aber auch so eine Aussage, die ich wirklich schon sehr häufig gehört habe.
Also ja, glaube ich.
Wir können gar nicht abnehmen. Das liegt bei uns in der Familie. Ich meine, das ist natürlich eine Schutzbehauptung, weil die Menschen im Prinzip auch gar nicht mehr wissen, warum es bei ihnen einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, dazu trägt auch die Industrie, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die ganzen Autoritäten oder das, was die Menschen als autoritäre Personen ansehen, die tragen dazu ein ganz großes Stück bei, dass die Menschen immer weniger von ihrem eigenen Körper verstehen, von Gesundheit verstehen und damit, ich meine, ich will das Thema Bewegung jetzt nicht schmälern, aber wenn wir uns im Spiegel betrachten und uns die Fettpolsterchen angucken, 90% davon sind auf unsere Ernährung zurückzuführen. Ja, wer sich gar nicht bewegt, der fügt die nächsten 10% auch noch dazu. Ja, und wer keinen Sport im Sinne von Reizen setzt, der wird sicherlich auch langfristig noch an seinem Muskel- und Skelettapparat noch Schäden hinzufügen. Aber die meisten Leute, die draußen rumlaufen und erstmal nur fett sind, Entschuldigung, wenn man das so sagt, das klingt irgendwie immer so gemein und diskriminierend, das Wort, aber manche Menschen kann man halt einfach gar nicht mehr anders beschreiben. Die haben halt auch in der Ernährung viele Fehler gemacht. Und das Problem sind nicht die Menschen, und das habe ich auch in einem Podcast mal gesagt, sondern die ihnen das Falsche vorher erzählt haben. Die gesagt haben, Kohlenhydrate in riesigen Massen, das ist lecker und gut und vor allen Dingen ganz viel Weißmehl und Getreide und bloß kein Fleisch und schon gar nicht Fett, weil das macht dich krank. Das hat die Leute dazu gebracht, so auszusehen wie heute. Und wenn ich dann, und ich muss da ja auch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, mal in einem Podcast das offen ausspreche, kriege ich Drohnachrichten von irgendwelchen YouTube-Leuten, die, also nicht YouTube-Stars, sondern Menschen, die bei YouTube kommentieren, sie würden mal vorbeikommen, Zitat, dann trete ich dir mal in deinen dicken Arsch. Zitat Ende. Mhm. So, weil die Leute die Wahrheit dann nicht wahrhaben wollen. Sie denken einfach, sie sind unheilbar und sie können ja nichts dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Das sind alle anderen schuld, ja, die Umstände. Und deswegen kann ich diese Aussage nur 3-mal unterstreichen. Ja, was müssen wir machen? Wir müssen irgendwas ändern. Und dann bringt mich das gleich zum Punkt, was sind denn die eingrenzenden Faktoren? Wir hatten ja ganz am Anfang erzählt von deiner Karriere eben als Extremsportler. Und dass da die Grenzen ja doch irgendwo dann sehr schnell verschoben werden müssen. Denn der durchschnittliche Deutsche, der fährt halt kein Race Across America, nehme ich mal an.
Oder? Na Gott sei Dank, sonst wär in Amerika echt viel los.
Aber erzähl doch mal, wie bist du denn, das sind ja zwei verschiedene Wege. Das eine ist so ein bisschen dein Individualthema. Das heißt, wie ich, Stefan Schlegel, mich selbst weiterentwickeln möchte als Mensch. Mhm. Ja, und das andere ist mehr so, was mein Business betrifft. Jetzt haben wir über das Business kurz gesprochen, über das Personal Training. Wie hat sich denn das ganze Thema dann für dich entwickelt? Wie wird man zum Ironman-Finisher? Ja, das ist für mich immer so ein Thema, da schlage ich mir die Hände über den Kopf zusammen. Ich bin froh, wenn ich mal 10 Kilometer schaffe, ohne zusammenzubrechen. Von 100 oder 150 Kilometern oder viel mehr mit 3 verschiedenen Verkehrsmitteln will ich gar nicht drüber reden. Wie kommt man da hin?
Das ist immer witzig, das sagen meistens die Menschen, die viel mit Eisen trainieren. Ist echt schön. Aber pass auf, ganz einfach. Wie vorhin schon gesagt, ich habe in der Jugend Fußball gespielt, habe dann den Traum gehabt, das war übrigens das erste und das letzte Mal, dass ich einen Traum aufgegeben habe, hatte den Traum, Fußballprofi zu werden.
Okay.
Habe dann auch Auswahl gespielt und ich sag jetzt mal, ich war jetzt nicht unbedingt sehr talentiert, aber ich war extrem fleißig. Fleißig bedeutet, ich habe ungefähr 10 bis 12 Mal die Woche trainiert, also mehrmals am Tag, um ein besserer Fußballspieler zu werden. Hatte dann irgendwann auch wirklich Zweikampfquoten von 100%, also quasi da kam nichts durch. Durch Hilfe von Krafttraining, ganz klar. Hab dann mit 18 den Wohnort gewechselt, bin von Bielefeld, also die Stadt, die es nicht gibt, ich weiß, kommt jetzt gleich wieder das Kommentar, bin von Bielefeld nach Mannheim gezogen. Okay. Und wollte dort beim VfR Mannheim spielen, um dann zum großen Waldhof Mannheim und dann in die Bundesliga. Das war so mein Karriereplan.
Okay.
Die Jungs beim VfR waren nicht so amused about this new player sozusagen. Die haben dann irgendwann gespielt, wer haut den Neuen als erstes von den Beine runter. Und da habe ich einfach die Lust am Fußball verloren und habe von heute auf morgen, also von 12, 15 Mal Training die Woche, auf 0 Mal aufgehört, sofort. Hab dann überlegt, okay, was könntest du machen? Dann habe ich mit Krafttraining angefangen, habe das 7 Tage à 3 Stunden lang gemacht.
Oh ja.
Fand, meine Ernährung bestand hauptsächlich, was musste ich damals essen? Ananas und Quark. Alles an sich okay, aber in den Mengen, ich hatte dann irgendwann auch keinen Bock mehr darauf. Ja, irgendwann hat sich das auch am Körper gezeigt, dass ich regelmäßig trainiert habe und viel. Aber irgendwie war das nicht so für mich die Erfüllung. Einfach so einen aufgepumpten Brustmuskel oder einen dicken Bizeps. Das war nicht so, war schön, aber irgendwie nicht cool. Und dann habe ich überlegt, was habe ich am liebsten gemacht? Und das war halt beim Fußball die Strafrunden. Also ich habe es geliebt, wenn der Trainer uns da Sonderrunden oder Schichten geschoben hat. Ich fand das cool. Ich bin immer vorne weggelaufen wie Forrest Gump. Ich habe es geliebt. Folgedessen bin ich 3 Monate später meinen ersten Marathon gelaufen.
Okay.
Und dann bin ich, keine Ahnung, 6, 8, 12, ich weiß nicht, wie viele Marathons ich in meinem Leben so gelaufen bin. Hatte aber immer 2 Ziele. Das erste war, nie in Deutschland zu laufen, weil ich immer die Stadt und das Land damit entdecken wollte. Also quasi als Kulturreise. Und das zweite, ich wollte einmal unter 3 Stunden laufen. So.
Okay.
Beides habe ich irgendwann dann erreicht. Und dann hatte ich so den Gedanken, naja, jetzt bist du wenigstens auch ein bisschen fit, jetzt kannst du mal drüber nachdenken an den ultimativen Sport. Und das war und ist heute immer noch für mich der Triathlon.
Okay.
Wie du sagtest, du musst 3 Sportarten beherrschen, schwimmen, Radfahren, laufen, fand ich einfach gigantisch, finde ich immer noch toll. Ein halbes Jahr später bin ich dann bei meinem ersten Ironman am Start gewesen. Das war in Frankfurt.
Jetzt musst du noch mal ganz kurz für alle da draußen, die das nicht wissen. Der Ironman ist ja eine gewisse Art von Triathlon. Was muss man beim Triathlon machen und wo ist der Unterschied zum Ironman? Nur kurz ein
paar Fakten. Okay, ja, sehr gut. Also der Triathlon besteht immer aus Schwimmen, Radfahren, Laufen. Immer in der Reihenfolge.
Okay.
An sich gibt es grundsätzlich 3 verschiedene Distanzen, das ist Kurz-, Mittel- und Langdistanz.
Okay.
Unterscheidet sich einfach in der Länge. Und dann gibt es die Firma Ironman. Ironman ist nichts anderes wie Opel, Audi, Ford, irgendein Name einer Firma.
Aha,
so. Okay. Und der erste Triathlon dieser Welt war ja bekanntlich auf Hawaii, wo sich dann eben der Navy SEAL, drei Soldatentypen haben sich da irgendwie, Kampfschwimmer, ein Ziel und noch so einer, haben sich irgendwie in einer Bar getroffen und haben überlegt, wer der beste Athlet ist, der Läufer, der Radfahrer oder der Schwimmer. Und dann haben sie gesagt, keiner, sondern der, der alle 3 das schafft. So, und dann haben sie quasi einen Triathlon daraus gemacht und haben gesagt, and the winner, we call him Ironman. So,
okay.
So ist quasi der Ironman entstanden. Und der Ironman, wie gesagt, ist nur eine Marke. Es bedeutet gar nichts.
Okay.
Nur wenn du zu der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii möchtest, musst du dich bei einem anderen Triathlon der Firma Ironman irgendwo auf der Welt dafür qualifiziert haben.
Ah, okay, verstanden.
Das ist im Prinzip so die unglaublich, eine der größten Geldmaschinen, die es wahrscheinlich auf der Welt gibt. Ich habe leider keine Anteile an der Firma.
Oh, scheiße.
Ja, zu spät. Ich saß damals nicht mit am Tisch.
Genau. Wann war das so, wann diese Seals da offiziell gesessen
haben? Das ist weit über 30 Jahre, also 35, 37 Jahre ist das etwa her.
Boah, Ja, da war Hawaii wahrscheinlich bei den Amerikanern noch sehr beliebt mittlerweile. Es ist wahrscheinlich eher bei den Europäern beliebt. Aber.
Ja, und damals war es halt der Waikiki-Marathon. Dann war es irgendein Radrennen auf Hawaii und ein Schwimmwettkampf. Und so kamen die eben zu diesen drei Disziplinen.
Okay. Was ist denn jetzt die kürzeste Distanz? Weil das ist, glaube ich, für mich, also für mich ist es erstmal interessant, aber auch sicher für alle anderen, was denn jetzt in Anführungsstrichen
kurz, also die kürzeste, ja. Die Kurzdistanz ist auch die olympische. Das ist 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Rad und 10 Laufen.
Okay, das klingt ja noch schaffbar.
Und dann gibt es mittlerweile auch noch die sogenannte Sprintdistanz oder Jedermann-Triathlon. Das sind dann 500 Schwimmen, 20 Rad und 5 Laufen. Das ist so dieses Schnuppern. Okay. Also im Prinzip offiziell geht es bei einer Kurzdistanz, bei dieser olympischen Distanz, die ja seit 2000, Sydney 2000 auch olympisch ist, mit 1,5, 40 und 10. Das sind so die Strecken. Mhm. Mitteldistanz ist dann quasi fast das Doppelte. Das sind dann 2 Kilometer Schwimmen und 90 Rad und Halbmarathon, also 21 Laufen. Und die Langdistanz, also die Königsdisziplin, ist dann 3,8 Schwimmen, 180 Rad und einen kompletten Marathon von 42 Kilometer Laufen. So, und die Besten der Welt brauchen irgendwie knapp über 7,5 Stunden dafür. Okay. Und die Langsamsten dürfen, glaube ich, 16 Stunden brauchen.
Oh Gott, 16 Stunden. Wird einem ja schlecht.
So, das war eben für mich so der Traum. Ich wollte mal bei so einem Langdistanz-Triathlon mitmachen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, Frankfurt ist um die Ecke. Also ich wohne in der Rhein-Neckar-Region, das sind 80 Kilometer von hier. Hm. Mache ich Frankfurt, Ironman Frankfurt. Ja, Schwimmen lief okay. Radfahren war ich auf die Minute genau in der Wechselzone. Und dann habe ich gesagt, so Freunde der Nacht, ich als unter Sub-3-Stunden Marathonläufer, jetzt räume ich das Feld mal richtig auf. Entsprechend losgerannt, nach 3 Kilometer war Ende im Gelände. Ich konnte nicht mehr laufen, ich hatte so Magenkrämpfe. Ich habe einfach ein Kloß im Magen gehabt und konnte nicht mehr laufen. Hm. Und da hat sich im Prinzip gezeigt, aus welchem Holz du bist. Und da bin ich dann die letzten 39 Kilometer ins Ziel gegangen.
Wow.
Ja, also ich bin dann 39 Kilometer ins Ziel gegangen. Es war der erste Wettkampf in meinem Leben, der nicht nach Plan lief. Und ich habe sehr viel über Demut kennengelernt und über mich selbst auch gelernt. 39 Kilometer, das war echt ein langer Weg für mich. Wenn du dachtest, okay, das Ding läuft jetzt in 3,5 Stunden, also den Marathon hinten raus, war dann irgendwie 5 Stunden oder so habe ich gebraucht. Das Gemeine war, die Freunde, die am Straßenrand bei mir standen, die hatten am nächsten Tag Muskelkater, nur ich nicht, weil ich 39 Kilometer Cooldown hatte. Also es war echt sehr deprimierend für mich. Also es war echt frustrierend sogar. So, und da habe ich einfach gedacht, hey, also das geht auch besser. Also sorry, so kannst du nicht abtreten. Und so habe ich dann Jahr für Jahr immer einen Ironman absolviert, bis dann irgendwann der Wunsch war, naja, wenn du schon recht gut unterwegs bist, dann könntest du ja mal gucken, vielleicht reicht es für die Weltmeisterschaft. Und dafür musst du dich eben qualifizieren. Die Qualifikation läuft auch ganz einfach ab. Egal bei welchem Ironman du auf der Welt startest, es gibt eine gewisse Anzahl von Startplätzen für Hawaii.
Okay.
Und meistens ist es in deiner Altersklasse irgendwo zwischen 1 und 4 Startplätze. Und wenn du unter den ersten 1 bis 4 kommst, dann bist du automatisch qualifiziert.
Ah, okay.
So, also ganz, es geht gar nicht um die Zeit, sondern um die Platzierung. Das heißt, wenn du dich mit den Jungs und Mädels im Vorfeld absprichst und sagst, du pass auf, hier komm, wir trinken mal ein Bierchen abends und lass mich mal Erster werden und du wirst Zweiter, dann funktioniert das so auch. Macht natürlich keiner, aber das wäre die einfache Methode. Und ich bin so einer, ich liebe Hitze. Ich liebe es wirklich, bei Hitze Sport zu treiben.
Okay, ganz im Gegenteil zu mir.
Und habe deshalb Wettkämpfe gesucht, um mich zu qualifizieren, wo es extrem heiß war. Das heißt, für mich war entweder Brasilien, China oder Kentucky. Das waren so die heißesten Orte, wo irgendwo an die 40 Grad Außentemperatur immer bisher war. Ich habe Brasilien war ausgebucht, also habe ich mich für China angemeldet. Das war im März 2010. Und habe es dann gleich auf Anhieb auf den zweiter Platz in meiner Altersklasse und Gesamt, glaube ich, 24. oder so bin ich dann ins Ziel gekommen und war damit dann für den Ironman auf Hawaii qualifiziert. 7 Monate später, im Oktober 2010, bin ich dann mit meiner damaligen Freundin nach Hawaii geflogen, habe den Wettkampf dort absolviert und jetzt kommen wir langsam zu dem Ultrasportler. Und dann habe ich so überlegt, okay, was machst du jetzt? Und ich habe so eine, ja, wie nennt man es, Löffelliste, ja? So eine Liste, die ich im Kopf habe, ja, mit Dingen, die ich erleben will, bevor ich den Löffel abgebe.
Ja.
Die hatte ich damals im Kopf. Mittlerweile, seit vielen Jahren ist sie auf dem Zettel und ist jetzt gerade von mir etwa 1 Meter entfernt. Das heißt, ich habe sie auch immer griffbereit.
Okay.
Und auf dieser Löffelliste stand dann Cadillac fahren, Polarlichter sehen und das Race Across America fahren. Und ich wusste nicht mehr, was dieses Race Across America ist, habe mich dann nochmal im Internet erkundigt. Ah ja, ein Radrennen durch die USA, klingt cool, mache ich.
Oh, mach ich.
Sechs Monate später bin ich mein erstes Radrennen gefahren. Das war ein 24-Stunden-Rennen in Dänemark, wo ich mindestens 640 Kilometer in 24 Stunden fahren musste, um mich für das Race Across America zu qualifizieren. Nach 22 Stunden haben wir es erledigt, wir haben die Zelte abgebrochen, ich war qualifiziert. Ein Jahr später stand ich am Start, das war 2012, von meinem zweiten Radrennen und dem längsten der Welt, dem Race Across America.
Okay.
So bin ich quasi in diese Szene reingerutscht.
Okay, und ich meine 5000 Kilometer nonstop heißt also, du fährst los, fährst 5000 Kilometer und darfst niemals stehen bleiben. Oder was heißt das?
Nein. Nonstop bedeutet, die Tour de France hat ja 21 Etappen auf 23 Tage verteilt.
Okay.
Und dieses Radrennen hat eine Etappe, die beginnt in Oceanside, Kalifornien und endet in Annapolis, Maryland.
Okay.
Es ist eine Strecke, die ist vorgegeben mit 55 Kontrollstationen. Und wann du wo lang fährst, ist quasi dir überlassen. Entscheidend ist, dass du gewisse Kontrollstationen in einer sogenannten Cut-Off-Zeit erreichst. Ansonsten wirst du rausgenommen. Wann du aber pausierst, wann du isst, wann du schläfst, das musst du alles selbst entscheiden.
Okay.
Das heißt Non-Stop-Rennen quasi. Und 2012 war ich, wie gesagt, als Rookie am Start. Hab's dann auf Anhieb gleich auch unter die Top 10 geschafft.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, naja, wenn du unter die Top 10 schaffst, da geht sicherlich auch noch mehr. Weil ich war im Ziel und wusste, okay, lange Radfahren kannst du, wäre schön, wenn du jetzt auch noch schnell fahren könntest. 2 Jahre später stand ich wieder an der Startlinie und hatte das Ziel, den deutschen Rekord zu fahren, das heißt unter 10 Tage. Also die Taktik dann 2014, wo ich halt eben vorne mitfahren wollte, war ganz einfach zu erklären. Die ersten 35, 37 Stunden nonstop durchfahren, wirklich ohne Pause. Ich hatte 40 Sekunden Pause, wo ich mein Fahrrad gewechselt habe, das war alles.
Okay.
Hab mich dann für 45 Minuten schlafen gelegt, bin wieder 23 Stunden gefahren, wieder 45 Minuten schlafen, wieder 23 Stunden und so ging das dann quasi mehrere Tage.
Alter Schwede.
Das heißt, auf 10, 12 Tage kommst du vielleicht so irgendwo auf 12, 15 Stunden Schlaf.
Aber bricht man da nicht zusammen irgendwann? Oder ist man da so unter Adrenalin, und dass man sagt, das ist scheißegal, eher würde ich sterben, als jetzt länger als 45 Minuten zu schlafen? Oder hast du dir dann vorher noch einen Ubermann-Schlaf angewöhnt?
Nee, ja, in der Tat war vieles eine Überlegung, ob ich verschiedene Schlaftechniken mir antrainiere vorher oder nicht. Nein, also erstmal mit Adrenalin ist da gar nichts. Ja, die Adrenalin hast du vielleicht 5 Stunden nach dem Start und dann war's das.
Okay.
Also danach ist alles abgebaut. Ja, da sind wir jetzt so quasi an dem Punkt, wo du auch mit deinem Podcast ja bist, beim Thema Ernährung. Für viele ist ja die Paleo, oder spricht man es Paleo aus? Ich weiß es gar nicht.
Paleo ist eigentlich so die ursprüngliche Ausdrucksweise.
Ja. Okay, also diese Ernährungsform ist ja für viele absurd.
Ja.
Also, wo sie sagen, das geht nicht, funktioniert nicht, kann ich nicht und so weiter. Und was ich als Extremsportler, wie es so schön heißt, ich mag diesen Begriff ja nicht, gelernt habe, ist, dass alles, wirklich alles, was in deinem Leben passiert, nur zwischen deinen Ohren entschieden wird.
Mhm.
Es ist alles, wirklich alles nur Kopfsache. Bestes Beispiel war eben das Rennen 2014 dafür. Und zwar nach 4,5 Stunden im Rennen, also nach 128 Kilometer, bin ich bei einer Abfahrt mit 65 km/h ungebremst in die Leitplanke geflogen.
Wow.
In der Kurve, in der Linkskurve, hatte ich einen Platten auf einmal, das Vorderrad hat einen Pfff gemacht, Luft ging raus und ich habe die Kontrolle verloren. Und ich hatte nur einen einzigen Gedanken, ich muss runter auf den Boden. Wenn ich auf dem Rad sitzen bleibe, falle ich kopflinks über den Lenker in den Abgrund und bin tot.
Okay.
Das heißt, ich ist auch pervers rückblickend, wenn du alles daran setzt, um mit 65 km/h voll auf den Asphalt zu knallen, weil das aus deiner Sicht die einzige Chance ist, zu überleben. Dadurch, dass wir jetzt miteinander hier callen, habe ich es überlebt. Ich lag aber damals auf dem Boden und dachte, okay, jetzt schaust du nach rechts und rechne damit, dass dein Arm oder dein Bein ab ist. Ich hatte so Höllenschmerzen.
Okay.
Ich habe geguckt, es war alles noch dran, dann haben mir Leute aufgeholfen und ich hatte unglaubliche Schmerzen. Also kann man sich ja vorstellen, mit 65 km/h, kein Airbag, nichts, voll in die Leitplanke. Da gibt es auf YouTube auch noch ein Video, das ist echt dann ziemlich viral gegangen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich glaube, Stefan Schlegel, Glass Elevator, Sturz oder irgendwie sowas. Und dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin die restlichen 4.800 Kilometer ins Ziel gefahren und wurde Gesamtfünfter. Das heißt nicht, dass ich ein Übermensch bin. Gott bewahre, das möchte ich damit gar nicht sagen. Ich will auch nicht sagen, dass ich besonders stolz darauf bin. Aber was habe ich in diesem Rennen? In diesem Rennen habe ich eins oder zwei Dinge gelernt. Du kannst wirklich alles erreichen, wenn du es willst. Das ist Punkt 1. Ich bin in diesem Rennen 1000 Kilometer einbeinig gefahren, weil das andere Bein einfach nicht mehr funktionierte.
Okay.
Und 1000 Kilometer einbeinig zu fahren, fahr mal nur zum Bäcker, irgendeinen Hügel mal hoch einbeinig, dann kann sich jeder Radfahrer vorstellen, wie schwer das ist. Aber was habe ich am meisten in diesem Rennen für mich, für mein Leben gelernt? Und das ist das Schönste, was ich überhaupt erlebt habe. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt jeden Wettkampf bin ich angetreten, um die Anerkennung meines Zeugers zu bekommen. Um einmal die Worte zu bekommen, ich bin stolz auf dich. Das hast du toll gemacht. Meine ganze Kindheit, ich habe 11 Jahre Fußball gespielt, ich habe Auswahl gespielt. Der Typ war nur bei einem einzigen Spiel dabei und hat mich danach auch noch kritisiert, weil ich den Elfmeter nicht reingeschossen habe. Ich habe mein Leben lang versucht, die Anerkennung meines Zeugers zu bekommen und habe sie nicht bekommen. Und in diesem Rennen habe ich diesen Dämon, den der des verkrampften Suchens nach Anerkennung abgelegt. Und seitdem habe ich das Gefühl, niemandem mehr etwas beweisen zu müssen. Und jetzt kommt das Geniale und schon gar nicht mir selbst.
Okay.
Und das ist so ein befreiendes Gefühl, wenn du, es ist so schön, dass ich einfach niemand mehr was beweisen muss. Dieses Gefühl, das wünsche ich einfach jedem Menschen. Es ist nur befreiend. Deshalb ist für mich das Race Across 2014 das beste Rennen in meinem Leben und danach kam sofort Hawaii.
Okay. Jetzt, ich bin jetzt ein bisschen sprachlos.
Entschuldigung.
Ich meine, hast du jetzt, oder ist das jetzt der, um das jetzt wieder zusammenzufügen, für dich der Punkt gewesen, wo du gesagt hast, jetzt, wenn ich runterfliege vom Fahrrad, dann lasse ich es gut sein, dann ist vielleicht nicht mein Tag und dann gehe ich nach Hause. Also, wie du eben gesagt hast, ich muss mir es ja jetzt nicht mehr selbst beweisen, weil du weißt, dass du es kannst, wenn du in die Haarspitzen motiviert bist und alles gut läuft, weil manchmal sind es ja auch Faktoren, auf die du gar keinen Einfluss hast, ja, weil du hast ja nicht durch deine negative Energie den Reifen zum Platzen gebracht, sondern es war halt einfach, wie man so schön sagt, dumm gelaufen. Aber heißt das jetzt für dich im Umkehrschluss, vor allen Dingen, weil du jetzt auch seit anderthalb Jahren Papa geworden bist, ich muss jetzt mir nicht mehr beweisen, ich bin schon dreifacher Race Across Finisher. Wenn ich mir jetzt einen Knöchel verstauche, dann fahre ich nicht mehr einbeinig 4.800 Kilometer, sondern lass es halt auch mal gut sein.
Auf der einen Seite würde ich jetzt mit Ja und auf der anderen Seite mit Nein beantworten. Okay, was meine ich damit? Nein, mir muss ich nicht beweisen, hat der alte Sack es noch drauf. Ja, sag ich jetzt mal so salopp. Das muss ich definitiv nicht beweisen mit meinen 42 Jahren. Das brauche ich einfach nicht mehr. In dem Moment habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht, Alter, fährst jetzt weiter oder nicht, sondern der Gedanke kam gar nicht zu fahren. Sondern für mich, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das Video ja in den Shownotes irgendwie verlinken oder sowas. Da fragt mich die Presse, die offizielle Media-Crew, was ist los, fährst jetzt weiter? Und ich völlig entsetzt schaue ich so, ja, selbstverständlich fahre ich weiter. Also ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, nicht zu fahren. Sondern ich habe in dem Moment, als ich auf dem Boden lag und diese Schmerzen hatte, dachte ich nur, scheiße, wie kommst du einbeinig oder mit einem Arm da an? können Sie den irgendwie kalt stellen und mir drüben wieder dran bauen?
Also es ging gar nicht darum, ja, scheiße, das war's jetzt wohl, sondern es stand immer fest, du fährst weiter, ist die Frage nur wie.
Ja, weil, ist auch ganz einfach, weil ich wollt's doch. Ich bin doch an den Start gegangen, um das Rennen zu beenden. Also es steht für mich doch gar nicht die Debatte, es nicht zu machen oder warum ich es... Weißt du, die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, wenn es nicht High-End-Führungskräfte sind, muss ich extra dazu sagen, die überlegen doch Gründe, wieso es nicht funktioniert. Mhm. Anstatt sich zu überlegen, wie funktioniert es. Also die meisten denken doch mehr darüber nach, warum es nicht funktioniert, anstatt sie darüber nachzudenken, wie es funktionieren könnte. Und für mich stand im Sport steht da nie die Debatte, warum es nicht funktionieren kann, sondern immer nur, wie funktioniert es? Hm. Also das ist, ich habe diesen Gedanken gar nicht. Ich weiß nicht, wie man den kriegt. Also es ist mir so unglaublich fremd, weil ich bin ja angetreten, um zu finishen. Und zwar so gut wie möglich. Und selbst unterwegs, als ich habe teilweise die Hölle durchgemacht. Ich hatte Halluzinationen. Ich habe Suizidgedanken gehabt während diesem Rennen. Im Nachhinein hat mein Mentalcoach mir erklärt, weil mein Körper und mein Geist einfach keinen Moment hatte, diesen Sturz zu verarbeiten.
Ja, klar.
Ich war ja die ganze Zeit 23 Stunden am Tag da nur radeln.
Ja, klar.
Und aus dem Grund, für mich gab es überhaupt kein Gedanke, warum ich es nicht beenden wollte. Natürlich, bin ich ganz ehrlich, während dem Rennen, das kann die Crew beweisen, habe ich oft ans Aufgeben gedacht. Habe ich gedacht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, mir tut alles weh. Mir hat sogar die Crew in einem Gespräch gesagt, und das saß ich unter Tränen im Wohnmobil, um mich herum die gesamte Crew versammelt, und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, mir tut alles so weh. Dann steht mein Radmechaniker auf und sagt, du Stefan, niemand hätte erwartet, dass du bis hierhin kommst. Wenn du aufhören willst, hören wir auf. Wenn du aber weiterfahren willst, dann fahren wir weiter hinter dir, egal in welchem Tempo.
Ja, klar.
Und wenn du solche Menschen um dich auf einmal hast, dann bist du zu allem fähig. Und ich habe dann eben den gesamt fünften Platz erreicht. Also das heißt, ich war der fünftbeste der ganzen Welt, trotz dieses Sturzes am Anfang. Vielleicht auch wegen dieses Sturzes. Ich weiß es nicht. Aber das nochmal, ich bin kein besonderer Mensch. Ich habe keine besonderen Talente. Ich glaube, mein Unterschied von mir zu anderen ist einfach, ich gebe meine Träume einfach nicht auf. Ich bin nicht bereit, die Träume aufzugeben.
Aber du hast ja eben was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Dass wenn Menschen sich Ziele setzen, sie ganz oft mit einer Zielplanung oder mit einer Zieldefinition an den Start gehen. Ich benutze jetzt erstmal das Wort Start, auch wenn es bei der Ernährung, bei der Ernährung vielleicht jetzt nicht irgendwie um ein Rennen geht. Und dann sagen, ah ja, komm, probieren wir mal, was da so bei rauskommt. Ja, das ist so, dass, ja, du lachst jetzt, aber das ist, glaube ich, für 90% der Deutschen, vielleicht tue ich jetzt vielen Unrecht, sagen wir mal 80% der Deutschen, ist das der normale Alltag. Das heißt, sie gehen zu Vorstellungsgesprächen mit dem Ziel, ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Sie fangen eine Diät an mit der Intention, ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Sie planen ihr Leben, Familiengründung, Hausbau, alles immer mit der klaren Aussage, ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, die wenigsten gehen hin und sagen, ich mache das jetzt, um zum Beispiel, wie du gesagt hast, dieses Rennen zu beenden. Und zwar notfalls mit einem Bein oder auf einem Bein. In dem Fall zum Glück auf einem Bein, mit allen beiden Beinen da, aber eben und nur noch eins benutzt wirklich effektiv, weil sie gesagt haben, das war das Ziel, ich habe das geplant, es ist mir was dazwischen gekommen, aber gut, dann ist es halt eine andere Lösung, die mich ins Ziel führt und nicht auszudenken, wo du gelandet wärst, wenn du nicht den Sturz gehabt hättest. Ja? Das ist eine Frage, mit der du deinen Geist wahrscheinlich öfter gequält hast. Scheiße, was wäre nicht passiert?
Nee, gar nicht, oder gar nicht, ehrlich nicht, weil ich bin so unglaublich rein und klar mit diesem Rennen, dass für mich alles so, wie es gelaufen ist, perfekt war.
Und das ist, ich höre das, da muss ich halt immer auch eingreifen, ich höre das auch ganz oft von meinen Kindern. Ich glaube, das steckt auch so in den Kindern drin, ne? Dass wenn sie das erste Mal mit dem Thema Scheitern konfrontiert werden, dass sie dann ganz oft sagen, boah, jetzt brauche ich das auch nicht mehr machen, das hat jetzt alles gar keinen Sinn mehr und so weiter. Und ich da erkenne dann diese Frustration, dass das, was das Ziel war, nicht erreicht wird, ja, zumindest nicht so, wie es gedacht war, und das dann aufgegeben wird. Und das ist dann eigentlich für uns Eltern schon ganz ganz wichtig, dir steht das noch bevor, von Scheitern ist dann auch mit danach geredet, aber dann zu sagen, nein, du guck mal, ich erzähle dir mal eine Geschichte, ja, und du hast ja wirklich sehr, sehr coole Geschichten zu erzählen, die genau das Gegenteil deinem Sohn oder Tochter?
Sohn.
Deinem Sohn dann zeigen werden, pass mal auf, Papa war genau in der gleichen Situation. Und du kannst ja sogar noch ein Video zeigen, was hättest du denn gemacht? Oh, da wäre ich nach Hause gegangen, siehste, und Papa ist noch auf einem Rad weiter, auf einem Bein weiter. Das zeigt ja dann auch als Vorbild von wegen, es geht immer irgendwie weiter. Ja,
ja, absolut. Und da sind wir letztendlich, glaube ich, bei dem Ultimativen, was viele Menschen falsch machen. Sie beginnen etwas, ohne zwei Dinge vorher nachgedacht zu haben. Einmal, wie soll das Ende aussehen? Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, ohne den Grund zu wissen, warum sie überhaupt begonnen haben. Und zwar den richtigen, den wahren Kern des Grundes. Wenn einer zu dir kommt und sagt, du, ich möchte abnehmen. Und du sagst, du, Paleo-Ernährung ist da echt ein super Hilfsmittel und kann dich dabei sehr gut unterstützen. Lass uns das mal ausprobieren. Ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht. Dann werdet ihr nicht ans Ziel kommen. Natürlich weil einfach nicht, nur abnehmen. Was willst du abnehmen? Willst du 30 Kilo abnehmen? Dann amputiere ich dir dein Bein und du hast sofort abgenommen. Also die Frage ist ja erstmal, wie soll das Ziel aussehen? Und wenn du weißt, wie das Ziel aussehen soll, musst du ja auch erstmal wissen, warum willst du das Ziel überhaupt erreichen? Und da mache ich ganz gerne diese Warum-Kette. Also du willst abnehmen. Warum willst du abnehmen? Damit ich mich wohlfühle. Warum willst du dich wohlfühlen? Naja, damit das und das leichter fällt. Warum soll das und das leichter fallen? Und so mache ich so eine Warum-Kette, bis du irgendwann an den wahren Kern kommst. Und wie gesagt, bei mir war das zum Beispiel, warum hast du immer versucht, der Beste zu sein? Weil ich die Anerkennung damals wollte. Hätte mir diese Warum-Kette mal einer vor 10 Jahren gesagt oder erklärt, oh Gott, ich glaube, da hätte ich viele, viele stressige Momente in meinem Leben erspart.
Ja, ich meine, das ist natürlich auch tief, ich sag mal, sehr, sehr tief drinne bei
dir. Und schmerzhaft,
Weil klar, das ist was du deinem Sohn niemals antun wirst. Ja, du hast das so dermaßen schmerzhaft bei dir gelernt, dass du eine Lektion, und deswegen war es vielleicht sogar gut, für deinen Sohn ist auf jeden Fall super, dass er jetzt sicher gehen kann, dass weder von deiner Frau noch von dir jemals sowas Schlechtes getan wird, ihm gegenüber. Und er lernt, dass auch wenn er mal irgendwas nicht erreicht, Papa und Mama trotzdem super stolz auf jeden seiner Erfolge sind. Und dass es sich auch immer lohnt, daran zu arbeiten und zu kämpfen, um irgendwas zu erreichen. Und ich glaube, dass das die Menschen eben auch verstehen müssen, wie du es gerade gesagt hast, dass man erstmal sich klar werden muss, warum bestimmte Dinge so laufen, wie sie laufen und warum man sich vielleicht irgendwelche Ziele gesetzt hat. Wie du gesagt hast, warum willst du denn nackt gut aussehen? Weil das ist jetzt, ist ein ganz bekannter Podcast gewesen und die Leute sprechen natürlich auf dieses nackt gut aussehen an. Ja, weil ja jeder auch nackt gut aussehen will. Aber warum denn? Was ist denn der Hintergrund? Will ich meiner Frau gefallen? Dann kommen wir dem Ziel schon langsam näher, weil die mir eventuell fremd geht, weil ich kein Selbstbewusstsein habe. Das sind tausende Dinge. Und, und bei der Ernährung ist es genau das Gleiche, weil ich bin ja von diesem ganzen Thema Abnehmen eigentlich weg. Ich sage ja immer, hört auf mit dem Abnehmen. Weil wie du gesagt, abnehmen kann ich ja auch ein Bein abschneiden, hast auch abgenommen. Ja? Ja. Oder ich kann sagen, zieh doch nur noch ganz dünne Kleidung an und stell dich dann auf die Waage, wiegst du auch weniger. Oder was auch immer gern gesagt, trink doch einfach nichts mehr. Dann ist auch kein Wasser mehr im Körper, dann nimmst du auch ab. Das ist natürlich Bullshit, logisch, aber es zeigt den Leuten, dass Abnehmen nicht das Ziel ist, sondern das Ziel müsste eigentlich sein, weniger Körperfett zu haben, ja, im Verhältnis zur Muskelmasse. Das wäre schon etwas konkreter, dann nimmt man zwangsläufig auch irgendwie ab, aber man ist nicht so fixiert auf die Waage.
Und das Ziel ist immer eine Emotion.
Genau.
Weil selbst das Sixpack, nenne ich es jetzt einfach mal, ist nur Mittel zum Zweck.
Ja, natürlich, klar. So. Du hast eben gesagt, Schmerz und Lust, ne, diese beiden.
Genau, exakt, genau. Genau das. Also, und da sind wir bei einem meiner Lieblingsthemen, die Zielsetzung. Im Prinzip musst du Ratio und Emotio gleichzeitig bedienen. Das heißt, du hast ein rationelles Ziel. Ich sage jetzt mal Körperfettanteil Reduktion auf 14%, sage ich jetzt mal irgendwas. Von aktuell 25 oder was auch immer, damit hast du Ratio bedient, bis wann und wie, das kommt noch dazu. Und Emotio musst du bedienen, indem du ein richtig geiles Hirnkino dir aufbaust. Wie fühlt sich dein Körper in der Zukunft denn an mit 14% Körperfett? Beschreib mal eine Situation am Strand. Wie bewegst du dich, wie schmeckt dein Körper, wie fühlt sich dein Körper an mit 14% Körperfett. Und wenn du das beides hast, dann bist du unaufhaltsam. Dann haut dich auch ein 65 km/h Sturz am Anfang nicht um, weil du einfach dein Ziel klar vor Augen hast.
Mhm. Aber ich glaube, auch das ist wieder, das ist ein total spannendes Thema. Das können viele gar nicht mehr. Viele Leute sind so dermaßen zugebombt mit vorgekauten und destillierten Emotionen von anderen Menschen, die ein anderes Leben führen, von dem sie nur träumen, dass sie überhaupt gar nicht mehr unterscheiden können zwischen dem, was bei ihnen selbst im Gefühlsleben abgeht und was bei anderen abgeht. Jeder kann dir haargenau erklären, wie sich Spock wohl gefühlt hat, als er den Planeten X Ultima Tauri gefunden hat. Ja, aber wenn ich frage, wie fühlst du dich denn jetzt gerade, dann höre ich nur so, ja, ganz gut. Ja, also das ist eigentlich ein trauriges Zeugnis oder ein Trauerspiel. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, oder?
Ja, bin ich bei dir. Und deshalb umso wichtiger haben wir diese Podcasts, um den Menschen eine gewisse, ja, nennen wir mal, Navigation auch wieder zu geben, zu sagen, hey, erstmal, es ist gut so, wie es ist, und jetzt lass uns in deiner Geschwindigkeit, auf deinem Planeten, auf deiner Insel dich so formen, mental und körperlich, wie es dir gut tut.
Du hast eben gesagt, Ziele. Jetzt bringe ich mal so einen Punkt rein, der ja ganz oft erwähnt wird, wenn man sich das Master-Key-System anguckt oder was ja heute alle vermeintlichen Online-Marketing-Gurus, wovon mindestens 80% Dummschwätzer sind, so von sich geben, von wegen, du musst ein Vision Board haben und so weiter. Wie wichtig ist es denn, wenn man sich, dass man sich Ziele setzt, indem man sich zum Beispiel ein Plakat von Arnold Schwarzenegger an die Wand hängt? Bringt das was oder ist das wieder nur der Körper eines anderen, die Zielerreichung eines anderen und kann mich das überhaupt motivieren, selbst, ich sag mal, so auszusehen? Wenn ich das jetzt wollte, nur, ich sag mal, Stefan Schlegel in Sascha Röhler Form, ist das Quatsch? Dass du sagst, Bullshit, verabschiede dich, geh lieber in dich rein und stell dich dir selbst vor, wie du es gesagt hast, und schmecke dich selbst, fand ich echt so, sehr gut, wie sich dein Körper anfühlt, wenn er eben diese Proportionen oder diese Muskelmasse mit sich rumträgt. Oder wie würdest du das den Kunden erklären?
Eine sehr, sehr, sehr gute Frage, wirklich. Vielleicht da auch wieder meine Erfahrung als Extremsportler. Extremsportler bedeutet ja, wenn wir das Race Across America nehmen, du solltest ja im Prinzip 10-12 Tage dauermotiviert sein. Funktioniert natürlich nicht, ne? Also ganz klar, du hast irgendwann auch mitten in Kansas stinkende Rinder und Korn und 300 Kilometer geradeaus und nur Gegenwind, da hast du nicht auf einmal das Smilen im Gesicht und denkst, oh, juhu, Radfahren ist schön. Da hast du einfach keinen Bock mehr, wirklich keinen Bock. Und da ist es also dann wichtig, das Warum zu wissen. Wie mache ich das und wie empfehle ich das aus meiner eigenen Lebens- und Praxiserfahrung? Ich habe zum einen eine Löffelliste, da stehen Dinge drauf, die ich in meinem Leben noch erleben möchte. Das sind quasi meine Milestones zu einem für mich erfüllten Leben.
Okay.
Was auch immer da drauf steht, ja, da steht, da stehen extrem persönliche Dinge drauf, wie zum Beispiel, verrate ich jetzt mal, meiner Frau ein guter Ehemann zu sein.
Das ist ja eher ein Dauerziel.
Ja, aber das ist für mich, steht auf meiner Löffelliste.
Okay, damit rufst du dir das aber auch immer wieder in Erinnerung, ja?
Absolut. So, das ist Punkt Nummer ein Punkt. Genauso wie ein Cadillac fahren. Ich finde einfach ein Caddy geil und ich will unbedingt ein Caddy fahren. So.
Ich würde das, also, jetzt, Entschuldigung, ich muss das noch erklären. Ich würde den Cadillac, das Ziel sogar, finde ich nämlich total gut, sogar noch erweitern, indem ich sage, ein Cadillac in Southern California fahren, weil hier durch irgendwelche stickigen Straßen von Heilbronn, glaube ich, ist das nicht so geil, wie an irgendeiner Strandpromenade mit so einer Wayfarer-Brille auf und irgendwie deiner Frau nebendran. Das ist doch nochmal ein anderes Erlebnis, oder?
Ja, ich habe es im Kopf an der Amalfi-Küste mit meiner Frau.
Oh, das ist auch gut, ja.
Ja, also von daher so Pretty Woman-mäßig.
Ah, sehr cool, ja.
Das Bild habe ich vor Augen. So, das liegt, diese Löffelliste liegt ungefähr 1 Meter links neben mir hier am Schreibtisch. 1 Meter direkt vor mir, also ich habe direkt vor mir den Bildschirm, das Mikrofon, und direkt davor habe ich ein Vision Board. Mit der Überschrift Mein Leben am 01.01.2027.
Okay, dann bist du 50, oder
wie? Keine Ahnung, wie alt ich bin. Ich habe einfach, vor einem Jahr gesagt, in 10 Jahren will ich so leben.
Okay.
Das ganze Ding habe ich in 3 Bereiche unterteilt: Gesundheit und Fitness, Beziehung und Liebe, Job und Geld.
Okay.
Und jeweils habe ich drei Bilder dazu mir rausgesucht, entweder weil ich sie selbst fotografiert habe oder irgendwie aus Zeitschriften, die mich inspirieren, an meinen Traum festzuhalten. Das ist zum Beispiel ein knapp 80-jähriger Bodybuilder, der natürlich entsprechend aussieht wie ein 80-jähriger Bodybuilder. Was soll mir das heißen? Das soll einfach heißen, dass ich mein Leben lang fit bleiben möchte.
Okay.
Also lege ich heute und gestern schon die Grundsteine dafür. Bei Beziehung und Liebe ist ein Bild von meiner Familie, wie wir im Urlaub sind, weil das war einfach ein glücklicher Moment. Ein weiteres Bild sind irgendwelche fremden Menschen, die ein Barbecue machen. Und zum Beispiel zwei ganz dreckige Hände, die ein Centstück annehmen. Das heißt für mich spenden, geben. Und so geht es eben weiter. Bei Job und Geld steht ein Cadillac. Ja, weil ich einfach gern Cadillac hätte. So, also was ich damit ausdrücken möchte ist, ja, aus meiner Sicht hilft mir das, mein Hirnkino immer wieder aufzufrischen. Immer wieder dran zu denken. Und dieses Vision Board habe ich sogar als Foto, als Hintergrundbild auf meinem Handy.
Okay, hast du das so also, einfach fotografiert, das an der Wand hängt?
Genau.
Und hast es dann quasi als Hintergrundbild für dein Telefon
ausgeben. Exakt, exakt so. Und so schaue ich jeden Tag drauf und weiß auch in Momenten, die schwierig sind, wofür. Und immer, ich denke dann immer an diese Situation in Kansas. Dir tut der Arsch weh, dir tut alles weh. Und du guckst 300 Kilometer geradeaus und siehst keine Kurve, hast einen brutalsten Gegenwind. Es stinkt nach Rinder und du siehst nur Korn. Und du musst da durch. Und du hast keinen Bock, aber es ist einfach nötig, um an dein Ziel zu kommen. Ja, klar. Und dass du nicht anfängst zu zweifeln, habe ich eben diese Bilder dabei.
Okay.
Und ja, aus meiner Sicht hilft es als Beispiel, ein Bild von Arnold Schwarzenegger oder wem auch immer zu haben, aber nicht, um zu sein wie Arnold Schwarzenegger, sondern ihn als Inspiration zu nehmen, an deinem Traum festzuhalten.
Also so würde ich es auch sehen. Ich habe das jetzt einfach nur mal so in den Raum geworfen, weil du das eben so betont hast, von wegen, es bringt mir ja nichts, wenn ich irgendwelchen Leuten hinterher eifere und meine eigenen Ziele aus dem Augen verliere. Und aber es ist eigentlich, wie du schon zu Recht gesagt hast, eine Kombination, weil wir Bewunderung, man sagt ja immer, dass diese Form, also Bewunderung quasi die höchste Form der Verehrung ist.
Ja.
Das ist nur ganz oft so, dass Menschen Bewunderung mit Neid verwechseln und das ist passiert jedem Mal, glaube ich, in seinem Leben, dass man selbst seine Ziele irgendwie aus den Augen verloren hat und dann sieht man dann andere Menschen, die vermeintlich diese Ziele erreichen, ohne dass man überhaupt denen ihr Leben kennt und weiß, was sie dafür getan haben, fängt man an zu bewerten, das kann ja nicht sein, wie hat der das denn geschafft und so weiter. Ja, das ist in allen Bereichen, ob das jetzt Job und Geld und Karriere ist oder auch einfach nur Sportlichkeit, Schlankheit oder ich sage mal Fußball-Weltmeister zu werden. Ja, das heißt, man die meisten Menschen, das fällt mir auch auf, in meinem Umfeld und auch im weiteren Umfeld, also Menschen, die jetzt nicht unbedingt zu meinen besten Freunden zählen, dass ganz oft eben Missgunst da ist und Neid da ist und dass den Menschen nicht gegönnt wird, was sie haben, ja. Und statt dass man sagt, Mensch, das interessiert mich doch nicht, das ist doch nicht Teil meiner Realität, sondern meine Realität ist doch das, was ich selbst zu meiner Realität mache. Und wenn ich mich nur mit so negativer Scheiße auf Deutsch gesagt, impfe, ne, dann bringt mich das überhaupt nicht voran, sondern das blockiert mich eher weiter. Und deswegen unterstütze ich das, die Aussage oder würde die auch unterstreichen, zu sagen, klar, in solchen Situationen hilft dir schon auch ein Bild von einer Person, die du wirklich im positiven Sinne beneidest, hätte ich jetzt beinahe schon wieder gesagt, also bewunderst und jemanden wie Arnold Schwarzenegger, wenn man weiß, wo er herkommt, muss man ja einfach beneiden und bewundern, weil der ja wirklich aus dem Niemandsland kam, ja, aus
Steiermark,
aus Tar oder wie das hieß, wo der herkam. Und wenn man die Biografie Total Recall, dann zwischendurch bleibt einem der Mund schon mal offen stehen, man denkt, was hatte der für einen unbändigen Willen, ein Ziel zu erreichen, das alle ihm ausgeredet haben und ausreden wollten. Und er hat es trotzdem gemacht und hat trotzdem allen bewiesen, es ist mir scheißegal, was ihr denkt, was ihr wollt. Ich will das und das erreiche ich auch. Ja. Und das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Also Vision Board, ja, Stefan, siehst du auch so, ja? Gut.
Ja, absolut.
Okay, jetzt kommen wir mal zum Thema Training, das ist so für mich ein wichtiger Punkt, weil wir da auch wieder, das fügt sich jetzt so ein bisschen zusammen, wir reden ja da auch wieder von sich Ziele setzen, seine Kräfte, Möglichkeiten, sein Zeitbudget, alles irgendwie ein bisschen einzuteilen und klar zu wissen, was möchte ich gerne erreichen und was ist die für mich optimale Möglichkeit, das zu erreichen. Und aus deiner Erfahrung als Extremsportler an dir selbst natürlich, weil du dich ja auch selbst geformt und trainiert hast, aber auch bei anderen Menschen, nämlich diesen schon eben erwähnten DAX-Vorständen und Managern, hast du ja dann auch gesehen, dass deine Methoden offensichtlich funktionieren, wenn die Menschen sich dran halten. Wenn wir das jetzt zusammen destilliert, was ist die Quintessenz? Das heißt, wie trainiert man heute, was macht man, um erfolgreich zu sein? Ich weiß, du kannst jetzt hier nicht Patentrezept A, B, C formulieren, sondern einfach mal so von dem Mindset abgesehen, wirklich jetzt mal in die Biomechanik des Trainierens, des Körperkrafttrainings reinzugehen. Was funktioniert?
Ich würde gerne gar nicht so tief da reingehen, aus folgendem Grund. Wenn ich etwas allgemeiner bleibe, kann das jeder für sich 1:1 übernehmen.
Ja, gut.
Und zwar nehme ich da ganz gerne immer das Pareto-Prinzip. Du hast einen Zeitaufwand, sagen wir mal, von 10 Stunden Training die Woche. Sagen wir mal als Beispiel, weil es einfacher zu rechnen ist. Du würdest 10 Stunden die Woche, sagen wir mal, ins Fitnessstudio gehen und Krafttraining machen.
Okay.
Und ich gehe dann her und überlege, welche 2 Stunden von diesen 10 Stunden bringen mir wirklich am meisten.
Okay.
Ich mache jetzt mal ein Beispiel, das sind vielleicht tiefe Kniebeuge, das ist vielleicht Kreuzheben, was auch immer. So. Und dann überlege ich, wie kann ich diese 2 Stunden wiederum mit 5 multiplizieren? Weil diese 2 Stunden bringen mir ja Pareto-Prinzip 20% Aufwand, 80% Ertrag. Also wie kann ich diese 2 Stunden wieder auf 10 Stunden multiplizieren? So, und so gehe ich dann hin. Das mache ich einmal und das mache ich zweimal. Das heißt, irgendwann habe ich übertreibe jetzt mal, das ist jetzt falsch, aber nur einfach vom Verständnis. Ich mache dann als Beispiel 10 Stunden in der Woche Kniebeuge. Nur mal jetzt, nur einfach ein Beispiel. So, und dann gehe ich hin, welche 20% dieser 10 Stunden Kniebeuge sind denn die besten, die effektivsten? Vielleicht die Overhead oder tiefe Kniebeuge oder was auch immer. Und dann streiche ich wieder die anderen 80% weg und multipliziere wieder die 20. Auf 10 wieder. Und so kristallisiere ich bei jedem unserer Klienten heraus, was ist für ihn der größte Mehrwert in der Ernährung und in der Bewegung. Das heißt, wenn wir zum Beispiel feststellen, ich übertreibe jetzt mal wieder irgendwas, der isst am Tag 300 Gramm Zucker. So, dann ist, ich meine, du schmunzelst schon, ist klar, dann gehe ich darauf ein und sage, okay, wo sind aber die 20 20% Zucker bringen dir 80% Schädigung?
Ja.
Und die kristallisiere ich dann raus.
Ja, klar.
Also im Prinzip arbeite ich super gerne mit dieser Methode. Da habe ich jetzt gerade auch eine Podcast-Folge drüber gegeben, dass du bis zu 50 Mal so effektiv an dein Ziel kommen kannst.
Okay.
Wenn du das 2 oder 3 Mal hintereinander machst. Und genau so gehe ich vor. Das heißt, wie ist es im Training? Ich überlege. Wir überlegen zusammen, wie viel Zeit hat er? Er sagt als Beispiel, also mehr als 2 Stunden in der Woche habe ich nicht Zeit für Sport. Alles klar, 2 Stunden. Wo bist du? Überall auf der Welt. Okay, das heißt nicht immer im Fitnessstudio. Und schon überlege ich aus meiner Erfahrung an meinem eigenen Körper mit anderen Klienten, was könnten die effizientesten Übungen für diese 2 Stunden sein? Und wie splitte ich die 2 Stunden? Mache ich daraus 4x30 Minuten? Mache ich daraus 6x20 Minuten? Was auch immer. Und so gehe ich vor und so kriegen die Leute oder die Klienten von uns auch ein optimales Trainingsprogramm, weil ich bin jemand, ich hasse ineffizientes Training. Ganz besonders merkt man das im Ausdauersport. Und wo ich Plack kriege, ist bei den Menschen, die im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer sind, dabei irgendeine Zeitschrift anschauen oder irgendeine Doku-Soap sich anschauen, wo ich dann denke, sag mal, wann fängst, bewegst du dich noch oder trainierst du schon? Also, ja. Wann geht denn das Training endlich mal los?
Beliebtestes Trainingsgerät im Fitnessstudio in Kassel, wo ich damals noch gearbeitet habe als Angestellter. Ja. Fitness Company hieß das damals noch. War in der ersten Reihe, wenn du reinkamst, das Liegerad. Und wer hat da immer gelegen? Die netten Mädels mit ihren hautengen Stretch und mit irgendeinem John Grisham-Roman auf der Hand.
Ja, oder wo ich auch noch einen Plug gekriegt habe, ist Adduktoren-Abduktoren-Maschine mit einer Zeitschrift in der Hand.
Du meinst ja diese Beinpresse, wo du innen so die Schenkel zusammendrückst. Und
ja, genau, exakt, ja.
Das ist ja auch die Frauenübung, musste ich mir damals
sagen. Ja, unbedingt.
Genau. Also, und wenn ich dann gesagt habe, mach doch mal eine Kniebeuge, ist doch ineffektiv. Also das ist ein Thema fürs Fitnessstudio, Isolationsübung, ist ein ganz großes Problem. Ja.
Also jedenfalls, Gott, ja, da gibt's Geschichten. Ich könnte uns stundenlang darüber unterhalten, glaube ich. Also das bei meinem Radtraining zum Beispiel, seit 2009 benutze ich ein Wattmesssystem an meinem Fahrrad. Das heißt, ich trainiere nicht mehr nach Puls, sondern ich trainiere ausschließlich nach Leistung, nach Watt.
Also das heißt, die Belastung für, also die
das Der Fahrrad Output hat. Einfach. Ah, ja, okay. Genau. Also wie viel Power drücke ich auf die Pedale? Ja. Ganz einfach.
So wie bei jedem Ergometer.
Ja, nur meins stimmt und auf dem Ergometer halt nicht, aber im Prinzip gebe ich dir vollkommen recht, nur danach trainiere ich. Okay. Dann der zweite Quantensprung war, ich habe das Messsystem ein anderes gekauft, was genauer war. Okay. So. Und dann das dritte und der größte Quantensprung, je älter ich werde, umso weniger trainiere ich und umso fitter werde ich. Okay. Das heißt, von der Quantität gehe ich auf Qualität über. Seit 2013 ist jede Radtrainingseinheit bei mir ein Intervalltraining.
Okay, das heißt, du fährst quasi, du sprintest eine Minute und dann fährst du wieder 5 Minuten locker, in Anführungsstrichen, dann sprintest du und wie oft wiederholst du das 10 Mal? Oder?
Was auch immer das ist, es kann ja auch sein 45 Minuten im EB-Bereich oder im Grundlagenbereich 2 oder was auch immer. Also, was ich damit ausdrücken möchte, ist, früher 2011, als ich das erste Mal das Ram fahren wollte, habe ich gedacht, naja, du musst 5000 Kilometer fahren, also musst du lange Fahrrad fahren können, habe mich aufs Fahrrad gesetzt und teilweise in der Woche 10, 12 Stunden am Stück geradelt. Ja, da bin ich, weiß ich, Richtung Amsterdam mal geradelt oder wo auch immer hin und habe mir die Gegend hier in Deutschland auch angeschaut oder war in Deutschland halt unterwegs. Und dann bin ich über die Ziellinie 212 und habe gemerkt, okay, lange Radfahren kannst du, wäre schön, wenn du auch noch schnell fahren könntest. Ja. Denn wer schnell Radfahren will, muss auch schnell Radfahren trainieren. Ja, logisch.
Muss auch die richtigen Muskelfasern aufbauen.
Exakt, ja. Also vom neuralen System über alles musst du entsprechend ja das ansteuern. Das ist genauso beim Krafttraining. Wer schlank sein will, muss auch schlank sein trainieren. Mit Ernährung und Bewegung.
Ja, und da sagte ja Daniel Knebel mal in einem Podcast-Interview mit Max Gotzler, die schlechteste aller schlechten Möglichkeiten für Frauen ist in seinen Augen, um Fett abzubauen, ist Cardiotraining.
Ja, klar.
Aber es ist wirklich immer noch das, was die Leute glauben. Die Leute glauben, sie müssen 3 Stunden die Woche joggen gehen und dann werden sie schlank und dann stellen sie fest, nach 4 Monaten, sie haben 5 Kilo mehr. Ja, das kann doch nicht sein, da muss doch irgendwas falsch sein. Irgendeiner hat mir meine Kleidung enger genäht, ne? Das funktioniert in dem Fall nicht. Irgendeiner hat mir Gewichte in die Hose gesteckt oder so. Keine Ahnung. Aber das, ja, ist es wirklich so, dass die alle Menschen da draußen einfach nur falsch laufen, falsch trainieren, falsch Sport machen?
Nein, falsch würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, nicht artgerecht.
Ah, das ist gut. Jetzt sind wir nämlich bei Paleo. Was ist denn artgerecht? Du hast ja eben auch gesagt, je älter ich wurde, also ich, Stefan Schlegel, desto weniger habe ich trainiert und desto effektiver quasi habe ich trainiert, habe immer mehr Intervall. Ist das jetzt, Stefan Schlegel hat das gelernt, dass es einfach so besser geht oder war es wirklich aufs Alter zurückzuführen? Ich würde jetzt einem jungen 20-Jährigen schon Volumentraining empfehlen und jemanden jenseits der 30 oder 35, 40, dem würde ich empfehlen Intervalltraining oder war das einfach nur deine eigene Erfahrung? Je mehr ich trainiert habe, je mehr ich gelernt habe, desto klarer wurde mir, dass auch hier Pareto gefragt ist, lieber weniger, aber viel effektiver trainieren als jede Woche 20 Stunden.
Wieder eine brillante Frage. Vielen Dank. Wirklich. Ich glaube, das resultiert daraus, dass ich mit Menschen zu tun habe, die extrem wenig Freizeit haben. Ich kann einem Vorstand nicht sagen, du pass mal auf, jetzt gehst du mal 2 Stunden auf den Crosstrainer, dann gehst du noch mal 1 Stunde aufs Liegerad und dann machst du isoliertes Krafttraining im Studio und dann machen wir das einfach 8-mal die Woche. Ja, das funktioniert nicht. Allein, da zeigt er mir nicht nur den Vogel, da zeigt er alles, was vulgär ist und unangenehm. Keine Chance. Also musste ich mir ja überlegen, wie kann ich mit diesem wenigen Zeitmanagement, was diese Person oder dieser wenigen Freizeit, die diese Person übrig hat, optimal umgehen? Und daraus ist halt eben aus meiner Sicht, das ist meine berufliche und persönliche Erfahrung, die Perfektionierung des Pareto-Prinzips geworden oder die Optimierung dieses Prinzips. Weil es ist nicht ein Prinzip, es ist eine mathematische Formel, es ist eine Gleichung. Und dann sieht das schon wieder ganz anders aus, wenn man nicht nur sagt, das Prinzip der Superkompensation oder das Prinzip von A oder B, sondern wenn es eine wirkliche Formel ist. Weil eine Formel kannst du rechnen, wie du willst, du kommst immer aufs gleiche Ergebnis.
Ja, klar.
Und wenn man sich überlegt, wenn ich jetzt hingehen würde, würde ich dem jüngeren Stefan sagen, mach auch mehr oder weniger drumherum. Ja, das würde ich empfehlen. Aber wenn du jetzt einem 23-Jährigen sagst, trainier weniger und du wirst dadurch besser oder kommst schneller ans Ziel oder was auch immer, ja, so ein Typ musst du erstmal die Hörner absägen, damit er dir zuhört. Ich meine, wir waren beide mal sehr jung, sage ich jetzt mal. Yeah. In dem Alter voll mit Testosteron, da dachtest du, kannst die Welt aus den Angeln heben.
Du willst pumpen.
Ja, du willst halt einfach, du willst auch was für dein Ziel tun. Ja, und da ist es für manche einfach unverständlich, nee, hör auf und es reicht. Ja, ich hab doch noch Zeit. Nee, lass es. Dann treff dich lieber mit Freunden und trink eine Milch oder sowas oder was auch immer, als dass du hier jetzt nochmal einen Satz pumpst. Das bringt einfach nicht. Und wenn du noch einen pumpen kannst, dann hast du dich vorher nicht richtig konzentriert.
Ja klar, logisch.
Also ich bin ganz klar weg von Volumen aus meiner Welt, ja, aus meiner Trainingswelt. Viel bringt nicht viel, effektiv macht das Ganze. Also für mich ist die Definition von effektiv und effizient ganz einfach. Du stehst vor einem Baum und willst diesen Baum fällen. Jetzt kannst du dich da vorstellen und mit deinen Gedanken versuchen, dass der umkippt. Ist jetzt nicht sehr sinnvoll. Wenn du effektiv bist, dann holst du dir eine Nagelschere oder Nagelfeile und fängst an, den Baum zu zersägen. Irgendwann ist dieser Baum abgesägt. Wenn du aber effizient bist, dann stellst du dich hin, holst eine Kettensäge, schärfst das Kettenblatt eine halbe Stunde und zersägst den Baum in 8 Minuten.
Und jetzt hast du ein schönes Beispiel gebracht, das viele Leute gar nicht verstanden haben. Also diese Definition Effizienz und Effektivität. Weil effektiv gibt es 1000 Wege, den Baum zu fällen.
Ja.
Aber effizient sind wahrscheinlich die wenigsten Möglichkeiten. Ja. Das ist halt auch für Kinder immer wieder lustig, weil wir müssen ja auch die Kinder immer so ein bisschen unsere Denkmodelle einbauen, weil wir Väter sind, aber auch, weil wir ja auch oft mit jüngeren Menschen zu tun haben und denen das erklären. Ja, du kannst jetzt jeden Tag 4 Stunden laufen gehen, aber wenn du jetzt an der Ernährung das, das und das änderst, hast du vielleicht den gleichen Effekt und kannst eine halbe Stunde Intervalltraining machen und die restlichen 3 Stunden kannst du mit deiner Freundin im Kino hocken. Ja, das ist, weil dieses, ich glaube, viele Menschen denken immer, ja, das kann man ja auch so machen. Aber dieser Effizienzgedanke, den finde ich halt total wichtig, wenn es um sowas wie Krafttraining geht. Und der Junge hat vielleicht jetzt noch Zeit, aber spätestens, wenn er im Berufsleben ist oder fertig mit seinem Studium, dann steht er genau wie dein Vorstand, vielleicht nicht ganz so extrem, aber vor dem Punkt zu sagen, ja, super, mein Training ist auf 3 Stunden am Tag ausgelegt, die habe ich aber nicht mehr oder will ich jetzt auf einmal nicht mehr investieren. Und dann ist es ja doch gut daran beraten, jetzt zu gucken, wie kann ich effizienter werden.
Und das ist ganz klassisch im Radsport. Da ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Beim Radsport heißt es ja immer Watt pro Kilogramm Körpergewicht.
Okay.
Ne? Das ist unsere Maßeinheit. Und jetzt gehen die Leute hin, du machst es noch weiter, Watt pro Kilogramm Systemgewicht. Das heißt Mensch und Fahrrad.
Okay.
So, jetzt gehen die Leute hin und kaufen sich das teuerste Carbonrad, mit ja. dem leichtesten Equipment, wirklich absolut das leichteste an Equipment. Und dann überlegen sie, kaufe ich mir noch ein Schaltwerk, wo ich nochmal 70 Gramm spare, kostet mich aber 3000 Euro mehr. Und dann fahren sie einen Berg hoch mit einer vollen Getränkeflasche, die ungefähr 500 Gramm wiegt.
So viel wie das ganze Schaltwerk mal drei.
Richtig, genau. Also, weißt du, das ist so, wo ich dann denke, oder noch weiter gedacht, Junge, wenn du ein Kilo Körpergewicht abnehmen würdest, dann würdest du dafür ungefähr, ich sag jetzt mal, vielleicht 2000 Euro an deinem Fahrrad sparen. Nimmst du 3 Kilo ab, und wenn du 15 Kilo abnimmst, dann hast du gar kein Fahrrad mehr unterm Arsch, weil so schwer ist kein Rad. Ja. Also das ist immer diese Denkweise, wo ich dann denke, jetzt überleg doch mal effizient und logisch. Und genauso ist es mit dem Training. Was soll ich denn als Vorstand, ganz ehrlich, mit super wenig Freizeit, was soll ich denn Bizep-Curls pumpen?
Ja, klar.
Das ist doch sowas von sinnlose Zeitverschwendung. Selbst wenn ich einen tollen Bizep mache, dann mache ich Unterarm-Klimmzüge.
Ja, logisch. Und da müssten, also ich mich ja eingeschlossen, da müssten eigentlich alle Deutschen mal trainieren, notfalls mit Support-Bands, weil wer kann denn heute überhaupt noch einen Klimmzug als ich?
Oh ja, Gott, hör ja, auf, ja.
Das ist eine Story für sich, ja. Also meine Tochter macht mehr Klimmzüge als ich. Ja, die hat auch ein bisschen weniger Gewicht hochzuziehen, aber es zeigt einfach, dass dieses funktionelle Training, das ist ja heute wieder total in Functional Training, und das zu Recht meiner Meinung nach, weil die wenigsten Leute können noch krabbeln, ja, also auf allen Vieren sich durch zwei Räume bewegen, durch die Türgänge durch und überall, also was unsere Kinder quasi täglich machen, ja, oder wenn ich meiner Tochter vormache, wie ihr zum Beispiel eine Ente läuft, ja, da knacken bei mir die Kniegelenke, das zeigt ja schon so, warum sind wir eigentlich so kaputt, ja, weil wir einfach jahrelang uns nicht darum gekümmert haben und eben völlig ineffektiv oder ineffizient unterwegs waren und ja, deswegen dieser wichtige Punkt nochmal. Wir haben ja schon gesagt, Fitnessstudios sind nicht sinnlos, aber sie sind halt auch nicht die Lösung Nummer eins, weil kosten jeden Monat Geld. Ganz oft bist du dann abhängig von Maschinen, weil so ein klassisches Bodyweight-Training kannst du da, außer wenn du in eine Crossfit-Box gehst, ja auch kaum noch machen. Also bist du ja eigentlich, heute hast du alles dabei. Du hast deinen Körper, im Zweifelsfall ist der auch noch schön schwer. Ja? Du kannst also genug Training machen, notfalls setzt du dir deinen Sohn auf den Rücken und dann kannst du noch ein paar Liegestützen mit dem auf dem Rücken machen. Ja, also du hast genug Möglichkeiten, dich zu bewegen. Was ist jetzt dein Intervall? Ich weiß, ich will jetzt wieder irgendeine Zahl hören, aber ich habe mal gehört, ein Tag Regeneration ist eigentlich zu wenig. Ja, also es wird immer wieder gehört, 48 Stunden braucht der Metabolismus, um sich wieder zu erholen von einem ordentlichen Training. Also auch ein anstrengendes Intervalltraining. Was ist deine Erfahrung? Was sagst du den Leuten? Pass mal auf, das machst du jetzt mal so und so oft. Oder wie gehst du da vor?
Ganz kurz möchte ich noch zu diesem körpereigenen Training ganz kurz was sagen. Ja, gerne. Wenn du natürlich schwer oder übergewichtig bist, dann ist es oftmals wirklich besser, du gehst an Maschinen, bis du eine gewisse Muskulatur oder eine gewisse Kraft aufgebaut hast, um dann die körpereigenen, also diese Bodyweight-Übung, überhaupt vernünftig ausüben zu können.
Ja, okay, das ist ein
Argument. Ja, also da gibt es jetzt nochmal eine Stufe davor, möglicherweise. Einfach nur, um das nochmal zu erwähnen, nicht, dass jetzt jeder auf einmal deiner Podcast-Hörer hingeht, kündigt und dann versucht er damit mit Handgelenksschmerzen irgendwie die Klimmzüge, die Liegestütze durchzudrücken.
Ja,
das ist einfach klar. Nur nochmal vorweg. Ja. So, was empfehle ich meinen Klienten? Also erstmal habe ich nicht den Luxus, die Situation, dass sie zu viel trainieren könnten, weil sie einfach nicht die Freizeit dafür haben. Also, dass sie sagen, jeden Tag könnten sie gar nicht trainieren. Die Zeit wollen sie sich einfach auch nicht nehmen.
Ja gut, aber sie wollen ja was sehen. Das heißt, du hast ja irgendeine Mindestanforderung, wo du sagst, pass mal auf, wenn du das jetzt nicht aufbringen kannst an Zeit, dann brauchst du eigentlich gar nicht trainieren. Oder sagst du, pass mal auf, 4 Minuten, dreimal die Woche ist besser als gar nichts.
Also vom Grundprinzip sage ich, jede gezielte Bewegung ist besser als gar nichts.
Okay.
Das klingt jetzt wieder typisch banal. Aber wenn einer sagt, du pass auf, statt dem Aufzug nehme ich jetzt die Treppe oder statt dem Auto in der Tiefgarage parke ich einen Block weiter und gehe zu Fuß, ist das ja schon für viele ein Gewinn.
Ja.
So traurig es sich anhört, aber für viele ist das ja schon dann die Bewegung oder Sport des Tages. So, ansonsten bin ich eher nach dem Prinzip Häufigkeit vor Umfang. Also das heißt, lieber mehrmals in der Woche trainieren als, ich sag jetzt mal, einmal extrem lange und hart. Mhm. Weil was nützt es mir, sage ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt mich aufs Fahrrad setze und baller da Intervalle, dass mir schier die Lunge rausfällt. Am nächsten Tag habe ich Muskelkater vom anderen Stern und kann mich kaum bewegen. Das ist nicht motivationsfördernd.
Ja, klar.
Und als Einsteiger hast du sowieso relativ schnell Muskelkater, bis du dein Bereich mal gefunden hast. Und von daher bin ich lieber der, der sagt, du mach lieber mehrmals in der Woche, dafür wenig. Und also die meisten unserer Klienten trainieren ungefähr zweimal die Woche bei uns im Personal Training. Okay. Und darüber hinaus versuche ich sie immer auf 2 bis 4 Mal die Woche zusätzlich von, ich sag immer so, 5 bis 15 Minuten noch zu motivieren.
Aber dann bleibt ja jetzt, weil sagen wir, zweimal kommen sie zu dir und zweimal gehen sie mindestens noch zu Hause in Aktion. Dann haben sie quasi 4 Tage Training bis 6 Tage Training und 1 bis 3 Tage Regeneration. Reicht es?
Ja, richtig, genau. Also aus meiner Sicht ja. Es ist aber die Frage, wie du das Training natürlich aufbaust.
Okay.
Und da sind wir. Je härter das Training, umso länger die Regeneration. Okay. Je härter das Training, umso wichtiger die Ernährung.
Ja, klar.
So, und wenn diese ganzen Komponenten, ich meine, ich rede ja von Menschen, die ich betreue, die oftmals sehr fremdgesteuert sind durch Geschäftsessen etc. Und da ist das alles ein bisschen schwieriger. Das heißt, der typische Student mit Anfang 20, der sein Essen noch vorkochen kann und sowas, den Luxus hast du ja irgendwann nicht mehr.
Ja, klar.
Und deshalb, meine Empfehlung ist wirklich, schaut, liebe Leute, dass ihr euch 5-mal die Woche aktiv bewegt. Und Bewegung bedeutet für mich einfach, ich nehme mir Zeit für Sport. Wie viel Zeit? Das ist auf einem ganz anderen Papier. Und auch welche Sportart. Aber wenn ich 5-mal die Woche mich aktiv bewege, dann habe ich aus meiner Sicht eine Entwicklungskurve, die kontinuierlich ist.
Hm, okay.
Das heißt, und dann eben, wie gesagt, die Frage, wie intensiv und was, ne? Also ich kann ja im Krafttraining, kann ich ein Split-Programm machen, um dort quasi die Regenerationszeit entsprechend auch ein bisschen zu verkürzen oder eben zu optimieren. Ich kann nach dem Training in die Sauna gehen, ich kann mit Eisbad die Regeneration verkürzen. Ich kann mit Aminosäuren oder was auch immer, Glutamin und was es nicht alles gibt, auch die Regeneration unterstützen. Also das ist immer die Frage, wie tief will ich da rein in die Materie?
Ja, okay. Gut, aber wenn ich jetzt, gut, das sind so ein paar Sachen wie Sauna, Kälte und so, das ist vielen vielleicht sogar schon bekannt. Aber du hast jetzt gerade eben das Wort Split-Training gesagt. Was kann man sich darunter vorstellen?
Naja, Split-Training ist jetzt nicht rechtes Bein und linkes Bein an 2 verschiedenen Tagen, sondern zum Beispiel, ich kenne es klassisch, Oberkörper, Unterkörper oder Pull und Push, also alle drückenden und alle ziehenden Übungen zu trennen. Okay. Das wäre jetzt so klassisch, was ich im Krafttraining ganz gerne mache, also mein eigenes Krafttraining, das nehme ich ab nächste Woche wieder auf, das geht 20 Minuten Okay. Und ich splitte das in Pull und Push.
Das heißt, so. Du machst dann quasi einen Tag Pull, einen Tag Push und dadurch hast du ja quasi die Muskelgruppen, die gepullt gezogen haben, dann am nächsten Tag nicht. Dann hast du schon mal 24 Stunden Minimum Regenerationszeit, genau. Plus BCAAs und ein paar andere verrückte Sachen, die man so machen kann. Kommst du dann also auch als bei deinen Klienten sehr schnell ans Ziel?
Ja, absolut.
Ja, genau. Ja, jetzt natürlich kommt die Frage. Also gut, Regeneration haben wir schon gesagt, ist natürlich wichtig. Viele machen das falsch. Das ist habe ich auch bei mir oft festgestellt. Ah Mensch, jetzt habe ich letzte Woche nicht trainiert, dann mache ich diese Woche 5-mal Training. Bringt natürlich nichts, wenn du dann nachher gar nicht mehr die Beine hochkriegst. Ich habe das mal im Self-Experiment gemacht, wie du auch. Ich habe einfach mal jeden Tag 60 Kniebeuge gemacht. Ich wollte einfach mal sehen, wie lange ich das durchhalte. Und ja, eine Steigerung war da. Aber ich habe dann schon gemerkt, irgendwann hatte ich überhaupt gar keine Motivation mehr, keinen Bock mehr, weil der Muskel hat auch gesagt, lass mich doch auch mal in Ruhe. Ja, das ist klar. Wie wichtig ist deiner Meinung nach dabei, die richtigen Übungen zu machen? Wir haben ja von Effizienz gesprochen. Man kann ja seinen Bauch mit wahrscheinlich gefühlt 2500 Übungen trainieren. Und jeder YouTuber, der behauptet, er hat die tollsten Übungen, da kann ich ja
also die fünf Übungen, ne?
Genau, die 5 Übungen, die deinen Bauch auf jeden Fall zum Sixpack bringen. Und dazu kann ich nur empfehlen für alle, die Englisch können. Ich werde das nochmal verlinken von JP Sears, 7 Ways to Get Shredded Abs. Das ist natürlich alles ironisch. Ja, und er erklärt auch, zum Beispiel macht er diesen Käfer, diese Übung,
ja.
Und schreibt dann so, das ist die tollste Übung, weil man da ja überhaupt gar nicht den Bauch trainiert, bringt das unglaublich gut was für die Bauchmuskulatur. Also er zieht das alles so ein bisschen durch den Kakao und das kann ich nur empfehlen, wenn man das Ganze mal ein bisschen locker und humoristisch sehen will. Aber es gibt natürlich Übungen, die wirklich effektiv sind, deswegen, ich rede immer gern von den Big Six, weil man sagt, da trainiert man einfach auch viele Muskelgruppen. Würdest du das unterzeichnen und so sagen, ja, lieber viele Muskelgruppen bewegen, als jetzt zu isolieren und hier eine von 236 verschiedenen Bauchübungen zu versuchen?
Ich stelle mir da immer die Frage, wen habe ich vor mir? Und zwar, habe ich einen Reha-Patienten und einen Profi-Bodybuilder, dann sind isolierte Übungen definitiv wichtig. Habe ich das nicht vor mir, halte ich es für Schwachsinn. Weil es gibt, ich kenne keine natürliche Bewegung in meinem Alltag, die isoliert ist. Ja, fällt mir gerade echt nichts ein. Also warum soll ich denn den Bizeps isoliert trainieren, wenn ich nicht die Schulter- und Unterarmmuskulatur mit dabei habe und die Brustmuskulatur? Weil wenn ich einen Blumentopf hebe, dann brauche ich so viele Muskeln, da reicht nicht einfach nur ein dicker Oberarm.
Ja klar, logisch.
Also von daher ist für mich, wenn du in der Reha bist, wenn du ein Schmerzpatient bist, dann ist isoliertes Training teilweise brillant und auch nötig. Wenn du Bodybuilder bist, der den Michelangelo aus dir herausmeißeln will, dann ist es auch wichtig, aber alles andere ist für mich völlige Zeitverschwendung. Und da sind wir wieder bei effizient. Da gehst du für mich mit der Nagelfeile an die dicke Eiche dran. Weil das macht keinen Sinn für mich. Also deshalb, ich bin ein Riesenfan davon und meine Trainer kriegen auch einen Anschiss, wenn sie isolierte Übungen machen, weil das ist unnötig.
Ja klar, logisch. Und wenn man muss es ja nicht glauben, man kann es sich ja beweisen lassen, nicht nur an sich selbst, sondern auch an anderen, wenn man sich die ganzen Calisthenics Videos anguckt und sieht, was die Leute machen. Die machen alle irgendwie Klimmzüge oder einen Handstand oder machen also wirklich Sachen, die man so im Alltag auch macht, indem man sich irgendwo hochdrückt oder hochzieht oder was immer. Und die sehen ja alle schon ziemlich krass aus. Natürlich die übertreiben es natürlich auch vom Intervall und aber es zeigt, man braucht eigentlich nichts außer seinen Körper und vielleicht noch eine Stange irgendwo und kann damit wirklich sehr viele Muskelgruppen auf einmal trainieren. Wie schon gesagt, ich würde auch nie wieder isoliert trainieren. Ich finde es zwar cool, wenn man da so sitzt und seinen Ellbogen oder seinen Arm auf dem Knie hat und fängt an so ein paar Curls zu machen, ja. Sieht geil aus. Mein Sohn sagt immer, boah, hast du dicke Muskeln. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich alles andere als effizient.
Und jetzt stell dir doch Folgendes mal vor, du gehst an den Strand, hast einen richtig aufgepumpten Oberkörper und dann hast du so Storchenbeine dazu. Erstmal, das ist total peinlich, Entschuldigung, ja. Wobei ich für mich ist, mein schönster Muskel am Körper ist für mich immer der Vastus medialis, also der Oberschenkel, Vorderseite Muskel, der innen am Knie lang geht.
Ja.
Finde ich einfach den schönsten Muskel, ein typischer Radfahrermuskel. Ich finde den einfach nur schön. Und jetzt stell dir mal vor, du hast so einen aufgepumpten Brustmuskel und Bizeps und hast einen Rundrücken. Wie scheiße sieht das denn dann aus? Oder du musst die ganze Zeit in der Jeans rumlaufen, weil du Käsefüße hast oder so Storchenbeine. Freunde der Nacht, wenn du schön aussehen willst, das ist immer im Auge des Betrachters, das ist mir bewusst. Aber der ganze Körper, und vergesst bitte nicht, heute ist wieder Legless Day, sondern die Beine tragen den Körper, ja? Also.
Ja, klar. Ich kann das auch nicht nachvollziehen, vor allem, weil die Leute ja auch durch falsche Lauftechniken und so weiter ihre Knie zerstören, ihre Gelenke zerstören, weil sie irgendwelche Lifestyle-Schuhe anhaben für 900 Euro. Ja, weil die sind ja so effizient. Dabei ist das effizienteste Werkzeug eigentlich der nackte Fuß. Ja, damit kann ich am besten arbeiten. Deswegen würde ich mich auch nie ins Fitnessstudio stellen mit Fitnessschuhen, ja, sondern wenn es erlaubt wäre, würde ich da barfuß stehen, ja, auf der Fitnessmatte, weil ich mich immer sicherer fühle, wenn ich das so mache. Und kann man das eigentlich nur unterschreiben. Ich möchte das Ganze zum Abschluss bringen mit einer wichtigen Frage, die eigentlich nur jemand beantworten kann, der alle drei Sportarten wahrscheinlich bis zum Exzess betrieben hat. Wir kehren nochmal zurück zu den drei Navy Seals oder zu diesem Kampfschwimmer, dem Delta Force und dem Navy Seal, die sich da unterhalten haben, was wohl die beste Sportart ist. Und sie festgestellt haben, eigentlich ist Schwimmen, Laufen und Radfahren, die sind eigentlich alle gut und der Beste ist der sie alle beherrscht. Ist das auch für den Privatmann zutreffend? Also wenn jetzt Leute fragen, ja Mensch, ich suche noch so eine Sportart, bei der ich mich in Anführungsstrichen locker bewegen kann, dann bin ich ja immer jemand, der sagt barfuß laufen. Nur viele Leute, die haben so verkrüppelte Beine, sage ich mal, die würden sich dann mehr Schaden anrichten als gut machen. Kann man diesen Leuten empfehlen, geht doch mal wieder öfter schwimmen. Ich sehe, dass die Leute eigentlich heute fast gar nicht mehr schwimmen gehen. Oder Mensch, kauft euch irgendein einfaches Fahrrad. Es muss einfach nur stabil sein und vielleicht ein Aluminiumrahmen, das reicht schon. Und fahrt Fahrrad. Bist du jemand, der auch Klienten empfiehlt? Pass mal auf, wenn die in New York unterwegs sind und sehen irgendwo ein Fahrradverleih. Mensch, ab aufs Bike.
Also ist die Frage jetzt quasi, welche der drei Sportarten halte ich für die beste oder effizienteste? Oder was meinst du genau?
Sowohl auf als auch. Also auf der einen Seite würde natürlich, wenn jetzt derjenige sagen würde, ich habe auf finde alles drei Bock, also lustig, hätte Bock drauf, aber ich habe nur für eins Zeit oder Geld, weil ich meine, beim Schwimmen kostet der Eintritt, beim Fahrradfahren das Fahrrad und beim Laufen brauchst du ja auch ein bisschen Ausbildung, dass du gut barfuß laufen kannst. Aber wenn du jetzt sagen würdest, ja, eins der drei, dann wäre es schön, es zu erfahren. Aber generell empfiehlst du Menschen, die jetzt suchen nach Möglichkeiten, sich zu bewegen, sportlich aktiv zu werden, empfiehlst du denen neben dem üblichen Krafttraining, was ja eine ganz andere Sparte bedient, ja? Ja. Weil Krafttraining hat andere Effekte auf die körperliche Gesundheit als jetzt Cardio-Training in Anführungsstrichen, also einfach nur Bewegungstraining. Mhm. Man braucht eigentlich beide. Deswegen, man muss eigentlich jeden Tag laufen, also spazieren, gehen, sich bewegen und zusätzlich noch die Muskeln betätigen. Aber das haben wir schon abgehakt. Jetzt sind wir bei der Bewegung. Wenn da jemand sagt, ich suche da noch was, so zum Ausradeln oder Auslaufen, welche der drei würdest du sagen, also das ist am sichersten da, das ist am Gelenk, weil gelenkschonend sind sie, wenn sie richtig gemacht werden, eigentlich alle. Ja, aber welche wäre dann dein Favorite, welchen würdest du empfehlen?
Ich würde die drei mit ihren Vorteilen gerne beschreiben, wenn das okay ist.
Ja, klar, hau rein.
Also, Laufen, Joggen, Rennen hat natürlich den Riesenvorteil, du kannst es überall auf der Erde machen. Du brauchst nur die Erdanziehungskraft, sage ich jetzt mal. Das heißt, du brauchst kein teures Equipment, du kannst raus aus dem Hotel und einfach los. Das ist der Riesenvorteil vom Laufen. Du hast einen sehr hohen Kalorienverbrauch pro Stunde, weil du eben den ganzen Körper ja immer wieder nach oben katapultierst. Das ist der Vorteil, finde ich, vom Laufen. Du kannst Gegenden erkunden beim Joggen oder Wandern, die du sonst vielleicht nie siehst. Das hat also auch einen Erlebnisfaktor. Das Radfahren hat den unglaublichen Vorteil, es ist extrem gelenkschonend, also auch für stark Übergewichtige gut. Erst recht jetzt mit der neuen Welt des E-Bikes. Was ich übrigens ein Fan davon bin, weil dadurch kommen Menschen aufs Fahrrad, die sonst vielleicht einfach nie mehr Fahrrad gefahren wären. Und der Riesenvorteil, was ich so toll finde beim Fahrrad, du siehst sehr viel, weil du einen großen Radius hast.
Kommst halt weiter als weiter
genau,
beim Laufen, klar.
Genau, in einer Stunde Radfahren kommst du halt einfach, weißt du was ich rechne mal runter, vielleicht 20, 24 Kilometer, während du in einer Stunde Laufen irgendwo vielleicht bei 8 Kilometer bist. Also du siehst einfach viel mehr. Der Vorteil beim Schwimmen ist ganz klar, es ist absolut wirklich gelenkschonend, wenn wir jetzt nicht unbedingt den Bruststil nehmen für die Knie. Also es ist sehr gelenkschonend. Du hast den hypostatischen Druck, was auch sehr lymphfördernd ist. Es ist regenerativ extrem gut, eben durch diesen hydrostatischen Druck im Wasser. Und wenn du es halbwegs richtig ausführst, kann es im Prinzip, gibt es kein Limit, weil von deinem Körpergewicht gibt es kein Limit. Also bei Fahrrädern hast du ja auch irgendwo dann Limit bis, keine Ahnung, 80 Kilo, 120 Kilo, je nach Rahmen und Laufräder. Aber im Wasser kannst du so schwer sein, wie du willst. Du fühlst dich endlich mal wieder leicht. Deshalb sind alle drei Sportarten für mich sehr gute. Beim Schwimmen hast du auch einen sehr hohen Kalorienverbrauch. Eben durch diese Wärme-Kälte-Regulation im Körper. Und du hast alle Muskeln oder sehr viele Muskeln, die du für die Fortbewegung benutzt, während du beim Radfahren primär nur die Beine und Rumpf hast. Beim Laufen auch Beine und Rumpf primär. Also das sind auf jeden Fall die Unterschiede. Aber zu der Ursprungsfrage bin ich so jemand, ich würde auch nicht sagen, du musst Krafttraining machen, sondern ich würde dem Menschen die Trainings- oder die Trainingsmethoden empfehlen, wo wir beide das Gefühl haben, die macht er auch sein Leben lang mit Spaß. Und das ist das Entscheidende. Wenn einer sagt, er liebt tanzen, dann soll er tanzen gehen. Weil wenn du richtig tanzt, habe ich auch einige Jahre, da verbrennst du auch ordentlich. Ja, klar. Bei so einem Jive oder sowas, da geht ordentlich an Kalorien verbrannt. Wenn das einem lieber ist als Joggen, hey, dann mach es. Absolut. Dann hol dir eben 1, 2, 3 Partnerinnen, die du dann am Abend durchtanzt sozusagen, weil sie einfach konditionell nicht so stark sind wie du oder wie auch immer. Also dann würde ich definitiv, gehe ich so hin. Also ich versuche in Personal Training bei uns immer wirklich das Individuelle. Natürlich gibt es Krafttrainingsmethoden, die einfach super effektiv oder effizient sind. Aber wenn der keinen Bock da drauf hat, dann macht er das auch nicht.
Okay.
Und dann muss man eben den Spagat finden, wie kann man das kombinieren.
Okay. Du, Stefan, ich glaube, wir könnten uns noch 3 Stunden unterhalten, aber das hört sich dann leider irgendwann auch gar keiner mehr an, weil keiner so lange auf der Arbeit fährt. Ja. Aber ich möchte noch zum Abschluss eine Frage stellen, und zwar, wir haben ja darüber gesprochen, über dieses ganze Thema Zeitmangel etc. und Sport und Bewegung und Ernährung, das sind ja sehr viele Dinge. Viele Menschen fühlen sich ja auch irgendwann total überfordert. Ja. Und wenn ich mir jetzt die Leute angucke oder mir vorstelle, was du für Leute im Training hast, ich gewinne den Eindruck, egal ob es jetzt DAX-Vorstände sind oder die nette Frau von nebenan, die 40 Kilo Übergewicht hat und die loswerden will, irgendwie ist das die gleiche Zielgruppe. Die würden, glaube ich, nicht zu dir kommen, wenn du keinen Erfolg hättest mit ihnen. Jetzt in den Gruppen. Ich habe ja auch eine eigene Facebook-Gruppe, da werde ich dich auch hinzufügen, damit du dann nach dem Podcast-Interview auch nochmal Fragen beantworten kannst, wenn du Bock drauf
gerne.
Hast.
Gerne, ja, gerne.
Dann höre ich ganz oft, also nicht nur in meiner, sondern auch in anderen Gruppen, irgendwie kann ich schon seit Jahren nicht mehr abnehmen, ich mache dies und ich mache das und bla bla blub. Und wenn ich jetzt aber nach diesen 1,5, 1, 3/4 Stunden, die wir uns hier unterhalten haben, so zurückblicke, dann würde ich sagen, es liegt eigentlich zu, mit wenigen Ausnahmen, die jetzt vielleicht im Hormonungleichgewicht resultieren, liegt es ganz oft an der falschen Technik, sowohl beim Essen als auch beim Trainieren, oder? Kann man das so abschließend sagen?
Plus falsche Technik im Kopf. Ja, genau.
Genau, also haben wir quasi 3 Bausteine. Das erste ist das klare Ziel, das ich vor Augen habe. Ich möchte gerne aus dem und dem inneren Antrieb möchte ich gerne das und das Ziel erreichen, um es jetzt mal wirklich ganz, ganz allgemein zu formulieren. Ja. Dann wähle ich die Methoden aus oder ich lasse mir die Methoden auswählen, je nachdem, was meine finanziellen Möglichkeiten oder meine zeitlichen Möglichkeiten hergeben. Und dann komme ich in die Umsetzung und da ist, glaube ich, das habe ich so rausgehört, das Wichtigste, dran zu bleiben. Wie Marc Maslow immer sagt, Dranbleiber, ja. Das sind die Leute, die dann halt auch nach ihrem Ägyptenurlaub mit All-Inclusive 5-Sterne Deluxe nicht nach Hause kommen und sagen, oh, jetzt habe ich keinen Bock. Ja, und dann alles wieder hinschmeißen oder die sich im Fitnessstudio anmelden und wenn sie nicht nach 3 Wochen 20 Kilo abgenommen haben, plus ein Bizeps wie Arnold Schwarzenegger auch hinwerfen, sondern das sind die Leute, die sagen, okay, das war cool, jetzt geht's wieder los, jetzt kommt, wie du eben gesagt hast, jetzt starte ich wieder mein Programm und machen weiter. Also es sind die mit den richtigen Zielen, den richtigen Methoden und der Motivation dran zu bleiben, eigentlich die Erfolg haben müssen.
Die mit den richtigen Glaubenssätzen, nennen wir es einfach ganz allgemein, stimme ich dir vollkommen zu. Richtig, definitiv.
Okay, also ist Race Across America eigentlich nur eine Kopfsache, ja?
Ja, ja, also das klingt jetzt blöd, aber wenn jemand fragt, okay, wie teil das mal prozentual auf, dann sage ich 33% Körper, 33% Team, 33% Kopf und 1% Glück.
Okay. 1% Glück, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil es ja ganz oft heißt, ja, der hat einfach nur mehr Glück. Das habe ich so oft in meinem Leben gehört. Ja, und ich glaube, Glück ist das, was du selbst draus machst. Und das ist eigentlich im Endeffekt, wie kann ich Glück haben, wenn ich nichts investiere?
Ja? Frank Sinatra, es gibt ein ganz tolles Interview mit Frank Sinatra, da wurde ihm gesagt, hey, Herr Sinatra, Sie haben hier jetzt richtig Glück gehabt, Sie wurden über Nacht zum Weltstar. Da sagte er, ja, da habe ich richtig Glück gehabt, aber für die Nacht habe ich 18 Jahre trainiert.
Sehr, sehr geil.
Das erinnert mich. Das bringt's auf den Punkt.
Das hat, glaube ich, Arnold Schwarzenegger auch gesagt, von wegen, als sie ihn Self-Made Man genannt haben, da hat er gesagt, er ist alles andere als ein Self-Made Man, weil er hat sich nicht selbst gemacht, andere haben ihn dazu gemacht. Ja. Ja, und das ist ganz wichtig, das ist auch ein gutes Schlusswort, dass wenn mit allem, was man in seinem Leben anfasst, da sollte man immer bedenken, dass man alleine recht schlecht vorankommt. Dass es auch dazu gehört, dass man auf Leute hört, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, sich helfen lässt und wie du eben gesagt hast, mit der spendenden Hand eben auch gibt und dann kommt automatisch was zurück und dass nur dieses ganze Paket dann funktioniert, ja.
Da würde ich gerne ein arabisches Sprichwort passend dazu sagen. Und zwar lautet das, wenn du schnell gehen willst, gehst du alleine. Wenn du weit gehen willst, gehst du gemeinsam.
Okay, das ist ein super Schlusswort. Stefan, ich sage vielen, vielen, vielen Dank für eine Stunde und 50 Minuten geballte Information. Ich glaube, das ist bei weitem das längste Interview, das ich in 149 Podcast-Episoden geführt habe. Es war aber für mich zumindest keine Minute langweilig. Ich hoffe, für dich da draußen.
Ich fand's super. Vielen Dank auch dafür.
Und für dich da draußen als Zuhörer auch. Also dann wäre allen geholfen, den Zuhörern, dem Stefan und mir. Und wir werden natürlich alles, was jetzt wichtig war, ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, packen wir in die Shownotes, dass du die am Ende nochmal nachblättern kannst und schauen kannst, vor allen Dingen auch, wo du Stefans eigenes Podcast-Projekt finden kannst, wenn du jetzt ein bisschen tiefer in das ganze Thema einsteigen willst. Ansonsten sage ich wie immer nochmal vielen Dank, Stefan.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung nochmal.
Und dir, lieben Hörer, wünsche ich alles Gute für die Zielerreichung. Bleib gesund. Bis demnächst wieder. Dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo-lounge.de/podcast. Dort findest du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf paleo-lounge.de/Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du unter paleo-lounge.de/Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter paleo-lounge.de/podcast-bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können. Ich freue mich schon jetzt, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.